Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 471. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, und ich freue mich auf meinen Gesprächspartner, mit dem ich schon länger nicht mehr gepodcastet habe.
Genau, der Kai ist nämlich auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, ich bin nur an zwei Podcasts gewöhnt und David ist dabei, also werde ich heute ganz wenig Redezeit haben.
Alman Kai ist wieder da.
Yes, endlich wieder David mobben im Podcast.
Ja, wir schaffen es gleich wieder.
Ganz genau. Ja, aber gar nicht gemobbt wurde ja von Seiten unserer lieben Community. Also da muss ich ja gleich hier sofort was einspielen und was reinwerfen, weil, liebe Leute, wir haben ein Lied geschickt bekommen, ein Danke-Headlock-Lied. Und das spiele ich jetzt hier gleich zu Beginn ein, weil das muss entsprechend gewürdigt werden. Sowas Geiles hat's eigentlich fast noch nie gegeben. Deswegen Feuer frei.
Manchmal sitze ich alleine hier in Graz und lausche der Stimme von Michael Shaggy Schwarz. Und manchmal kommt dann wer und stört mich dabei und dann mach ich ne zynische Bemerkung, als wär ich der Kai. Und wenn sie auf der Arbeit sagen, jetzt mach schneller, würde ich sie gerne niedercatchen, als wäre ich Meller. Und da das nun das Ende von der Strophe ist, schicke ich ganz liebe Grüße raus an Christen. Ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Das ist die zweite Strophe und naja, was sag ich bloß? Ich schau auch AEW mit meiner Liebsten, so wie David Kloß. Glaubt ihr, dass Eric Bischoff auf die WCW echt stolz war? Ich hör mal nach bei Head to Head mit UA Markus Holzer. Ihr seht, worauf ich raus will, ich will mich hier nur bedanken, denn ihr bietet euren HörerInnen hier wirklich so manches. Und da ich Supporter bin, hoffe ich, ihr werdet reich allen voran. Ganz gar das Mastermind, aka Olaf Bleich, denn ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich hör immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Denn egal ob AEW oder WWE, denn egal ob New Japan Pro Wrestling oder NXT, denn egal ob WXW und was es sonst noch alles gibt, egal ob WCW in der Retrospektive, höre ich immer wieder Headlock, denn ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, sind die anderen alle unter ferner Liefe. Das sag ich jetzt nur in Käfe, denn ich will hier ja keinen Stress, ich will nur Danke sagen für das, was ihr abliefert bis jetzt und darum danke. An Headlock, dem Pro Wrestling Podcast.
Ja, das war hier von dem guten Le Rippitz, der Danke Headlock Song. Also David, das war schon geil, oder?
Das war Punkrock. Das war schon richtig cool und ich hab's zum ersten Mal im Auto gehört. Wir haben es direkt aufgedreht und Text super, Melodie super. Das kann man sich echt gut anhören. Ich hab zuerst gedacht so, oh, ein Lied, das ist allein schon eine krasse Sache. Dann hörst du rein und hörst dann noch, das ist auch noch echt gut. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Es ist unglaublich und ich weiß noch nicht, was man dazu sagen soll.
Ja. Ich auch nicht. Also ich kann dazu sagen, ich habe das, als ich das Lied bekommen habe, erstmal hier oben so für mich in meinem Arbeitszimmer kurz angehört. Und dann so die erste Strophe oder so. Und dann bin ich halt, habe ich es auf Handy gezogen oder auf mein Handy angemacht und bin dann runtergegangen zu meiner Freundin und meinem Sohn Und da habe ich das angemacht und Mika ist erstmal dann gut, er ist im Kreis gelaufen. Ich interpretiere das mal als Tanzen einfach so. Also er fand's gut. Und Kai, bei dir genauso, oder? Also ohne Kinder. Ja.
Also genau, ohne Kinder. Ich bin im Kreis gelaufen. Ja. Bei mir wird das Tanzen interpretiert. Ne, also ich muss wirklich sagen, also allein dieser Aufwand, der dahinter steckt, ne? Also dieses, du musst es ja aufnehmen und den Text schreiben. Und das ist ja nicht, ich setze mich da mal kurz hin, spiele das ein, sondern du spielst da mit der Gitarre ein, dann singst du das noch. Und das wird ja nicht beim ersten Mal komplett durchklappen. Also da steckt schon viel Arbeit hinter, dass sich das jemand macht. Also wirklich Respekt. Und dann ist es auch wirklich gut anzuhören. Also finde ich nur geil.
Genau. Dankeschön da nochmal an der Stelle. Generell natürlich auch danke an alle, die uns immer wieder nette Worte schreiben, die uns unterstützen und solche Sachen, die erhellen dann auch wirklich unsere Tage und da haben wir dann wirklich richtig viel Spaß dran. Die bedeuten uns auch wirklich sehr, sehr viel, dass wir euch da zu solchen Sachen inspirieren und dass euch offensichtlich auch unser Podcast-Projekt hier so viel bedeutet und dass dann auch sowas dabei rauskommt. Finde ich richtig geil. Dankeschön dafür. So, genug geredet. Wir haben jede Menge Fragen noch auf Halde gehabt. Wir haben jede Menge neue Fragen geschickt bekommen und damit starten wir jetzt auch gleich durch. Wir machen hier erstmal einen kleinen AEW-Blog und da gab es auch ein paar kritische Fragen. Also der Real Sebastian fragt per Discord, nachdem die heile Weltfassade bei AEW zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus, also er ist ein bisschen übertrieben, und das AEW-Game-Projekt in Stolpern gerät, muss jetzt ein Umdenken erfolgen. Also er spricht da unter anderem auch so Dinge an, wie zum Beispiel MJF mit der Vertragssituation, der Abgang von Cody Rhodes, das hat er noch in einem anderen Fragenblock hier nachgeschoben, da hat er gefragt, glaubt ihr, dass für AEW der Welpenschutz jetzt endgültig vorbei ist und dass man sich jetzt mit dem Abgang von Cody und dem Zankapfel MJF einen knallharten Reality-Check stellen muss? Ja, David, wie siehst du das? Also, heile Weltfassade langsam zusammengestürzt, nachdem Cody bei WWE ist und MJF sehr offen auch über seine Vertragssituation diskutiert?
Nö. Weil ich sah halt keine heile Weltfassade beim... Muss ja bedenken, das hatten wir auch damals sehr früh schon gesagt, als AEW neu war, dass man sich da gar keine utopischen Gedanken machen muss, dass alles da perfekt ist. Nirgendwo ist alles perfekt. Und halt allein diese Vorstellung, von, da ist jeder Mitarbeiter hundertprozentig happy und alles funktioniert hundertprozentig. Nein, dafür haben wir auch schon zu viele Sachen erlebt. Ich sag halt nur, zum Beispiel ein Hund, der rauskommt, der verängstigt ist und so weiter. Das reiht sich für mich einfach nur ein in normale Situationen und Probleme, die es halt in der Company gibt, die halt einfach mal passieren. Es kann nicht alles rundlaufen. MJF sehe ich im Übrigen auch nicht als Zankapfel, sondern auch das eher was Normales, was einfach passieren kann. Und wenn halt jemand einen Vertrag hat, mein Kai kennt das vielleicht nicht von Schalke, aber bei Bayern ist es ja auch nicht meistens anders oder bei anderen Fußballvereinen. Ein Spieler hat einen Vertrag, nicht so hoch dotiert, wird aber immer mehr im Fokus gerückt, dann verhandelst du meistens nochmal nach. Und dann willst du halt ein bisschen, ja, die finanzielle Wertschätzung und das Game Project. Ich weiß halt nicht genau, wie da der hundertprozentige Status ist. Aber, und auf der Grenze ist auch aus der Industrie, da läuft halt auch bei den Herstellern immer nie alles hundertprozentig glatt. Das hat einen Grund, warum halt Spiele um ein oder zwei Jahre mal gerne verschoben werden. Ich habe halt damit gerechnet, dass nicht alles gut läuft.
Ja, ich glaube, die Außendarstellung beziehungsweise auch die Rezeption von AEW, die tendiert immer sehr stark in zwei Richtungen zu gehen. Und das ist entweder gut oder es ist alles schlecht. Und das ist auch was nun mal Wrestling-Fans auch sehr gerne betreiben. Genauso wie auch Fans von vielen anderen Sport- und Unterhaltungsformen sehr gerne betreiben. Entweder ist irgendwas das Beste der Welt oder es ist halt wirklich schon am Boden. Ich habe auch diese heile Weltfassade nie gesehen. Man muss ganz klar sagen, wenn du ein neues Projekt an den Start bringst, dann ist die Euphorie da, dann gerade bei AEW war es ja auch dieses Wir gegen alle, wir gegen WWE. Und natürlich ändert sich das mit der Zeit. Die Company wächst, die Ansprüche wachsen, die Verantwortungen wachsen und entsprechend geht das eben da auch in eine andere Richtung. Aber es ist jetzt ja noch nicht so, als ob die Company zerstritten wäre, auch wenn es ja hieß, dass teilweise jetzt Backstage Chaos teilweise herrscht, Zitat, und dass es da mehr durcheinander geht, was auch durchaus passieren kann. Es ist eine junge Company, da sind teils Leute an der Führung, die das in dieser Größenordnung noch nicht betrieben haben. Sie ist vielleicht auch ein bisschen arg schnell gewachsen, auch jetzt mit Ring of Honor noch dazu. Ich glaube, das ist auch was Tony Khan bis zum gewissen Grade vielleicht noch nicht ganz über den Kopf gewachsen ist, aber zumindest schon mal bis zur Nasenspitze. Und ja, es ist ein Projekt, es ist eine Company, die sehr schnell groß geworden ist. Und ich glaube, das sind so Wachstumsschmerzen, die wir jetzt hier haben. Kai, wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe da auch ein bisschen dieses Problem mit einem Arsch auf 10 Hochzeiten zu tanzen, ne? Also, so, du fängst mit Dynamite an, machst eine Show, dann machst du eine zweite Show, merkst aber immer, wir können das und das und das und das Talent reinholen. Klar, ein damaliger Aleister Black und ein Rusev, und das war ja auch groß, und auch ein Andrade, das waren die Namen. Da dachte ich, oh geil, guck mal, wer da rüberkommt. Auf einmal merkst du ja, wir können aber auch Daniel Bryan und CM Punk auf einmal holen. Da sind ja nochmal ganz andere Hausnummern. Auf einmal hast du einen Adam Cole, dann musst du das ganze Talent unterbringen, musst dann noch zwei Shows befüttern. Dann sagst du aber auch noch, ja, wir machen aber auch noch ein Videospiel und wir machen noch das und noch das. Ich glaube schon, dass sich da auch sehr viel aufgeheizt wurde. Jetzt kommt noch Ring of Honor dazu. Natürlich sorgt das irgendwann für Probleme. Aber daran wächst du auch, und ich habe da auch nie so eine heile Weltfassade gesehen. Natürlich war das immer dieses, ja, wir bauen hier auch eine Union auf und das alles für die Worker Rights und hin und her. Und das hat sich ja auch alles gefunden. Und natürlich ist auch bei AEW nicht alles perfekt. In keiner Firma ist alles perfekt. Also auf der anderen Seite siehst du ja auch, bei Raw werden Skripte teilweise während Raw neu geschrieben. Ne? Also ist auch immer noch Wrestling und da ist auch viel chaotisch. Und gerade was die Sache mit Cody Rhodes und MJF angeht, das ist halt Business, ne? Ja. Also, Mann, MJF ist 26. Also, jede Liga will ihn haben. Also, AEW will ihn halten. Natürlich, WWE will ihn auch haben, weil er super talentiert ist. Natürlich würde ich meinen Marktwert in die Höhe treiben. So, das macht doch jeder Fußballer, das macht jeder Basketballer, also jeder Profisportler macht das doch so. Immer dieses, ja, wenn ihr könnt mir das und das zahlen, oder ich gehe woanders hin. Also dieses gegeneinander ausspielen, den Hebel ausnutzen, das ist Business. Also man muss jetzt ja auch nicht denken, oh, Wrestling, und die tun das alles für uns. Nee, die wollen auch damit schon Geld verdienen.
Ja, ich glaube, deswegen darf man eben da nicht nur schwarz und weiß denken, bei WWE ist alles schlimm und bei AEW ist alles gut, sondern klar gibt es bei AEW auch Probleme. Und gerade auch, David hat das Videospiel angesprochen, ne? Gerade bei der Produktion von dem Videospiel, auch da, das ist eine andere Geschichte, gerade für unerfahrene Leute wie Kenny Omega, der da die Führung übernimmt, das ist schon eine ganz andere Sache, die wir da auch haben, ne? Wenn du auf einmal eine große Produktion hier anführst und da kommen Herausforderungen auf einen zu, ne? Und Jux haben ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht immer nur unproblematisch sind, was gerade so Zusammenarbeiten angeht. Und da
außerdem gab's, ja, muss man ja auch sagen, nur weil jetzt jemand sagt, auch wie ein Xavier Woods, ich mag Videospiele und ich spiele gerne Videospiele und ich laufe auch für E3 rum, heißt das, also das ist ja, das qualifiziert dich ja nicht dafür, dann die Videospielentwicklung mit zu betreuen. Also da gehört ja viel dazu und da musst du ja auch reinwachsen, so wie alle in ihre Rollen reingewachsen sind. Also das ist auch das, was ich meine, da war auch vielleicht viel, an das man so ein bisschen blauäugig dran gegangen ist.
Klar, das meine ich auch mit der Anfangseuphorie, ne? Wir haben eine Menge Geld und wir können damit eine ganze Menge anstellen und wir können hier innerhalb von 3 Jahren jetzt von 0 auf 100 gehen, und dafür muss man sagen, ist es eigentlich noch relativ ruhig, dass Verträge auslaufen, dass Leute gehen, dass Leute wechseln. Hey, sorry, das haben wir ja schon gesagt, als die ersten Fragen hier reinkamen mit, wird denn irgendwann mal jemand von AEW zu WWE wechseln? Natürlich, ist Business, das gehört nun mal dazu, ne? Alles andere, schau jetzt mal, was Cody bei WWE verdient und was für ein Exposure der da bekommt. Und genauso auch die Ratings. Man kann eben auch nicht erwarten, dass jetzt AEW Dynamite trotz Senderwechsel auf einen Schlag hier bei derselben Zahl angelangt. Ich sage das mal, die werberelevante Zielgruppe außen vor, aber dass man jetzt auf einen Schlag 1,5 Millionen hat. Es gibt mal Peaks nach oben und genauso gibt es auch Peaks nach unten, wenn eben die Konkurrenz da ist. Also da muss man mit leben. Es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, weder bei den Ratings noch bei der Produktion von so einer Show oder bei der Produktion von so einer Veranstaltungsreihe, wie es ja dann im Endeffekt auch so ist. Man wird sich da immer wieder neue Herausforderungen stellen, und deswegen, ich sehe da keine heile Weltfassade, die eingefallen ist, sondern ich sehe einfach nur, der Reality-Check ist dann vielleicht für viele Fans da. Da bin ich mal so ganz ehrlich, dass sie jetzt mal merken so, oh, na du, da ist ja doch nicht alles perfekt in meinem AEW-Wunderland. Aber ich glaube, so Backstage wird man da schon vorher auch drüber gesprochen haben und man wird da auch einen relativ klaren Blick für haben. Nur das ist natürlich was, was man nicht nach außen trägt. Das macht man einfach nicht, ne? Auch ein Tony Khan wird dann nie sagen, nee, also gerade läuft übrigens Backstage nicht so gut und mir gehen auch so ein paar Leute, die gehen mir richtig hart auf den Sack, ne? Das wird der halt in Interviews nicht sagen, sondern ich würde sagen, nee, das ist alles total toll und wir freuen uns auf die nächsten Projekte in den kommenden Monaten. So, weil es so nun mal läuft. Apropos Projekte für die kommenden Monate. Der Sebastian hat noch gefragt, wird der AEW New Japan Pay-Per-View, also Forbidden Door, das Denken und Handeln in der WWE beeinflussen, Kai?
Ich glaube nicht. Also die WWE ist ja so ein Monster in der Unterhaltungsbranche, die fahren da ihr Ding weiter. Und es ist ja auch, ich glaube eher, das bestärkt das sogar noch mehr. Dieses Verhalten, wir haben hier unseren Kosmos mit unseren eigenen Wörtern und Begriffen und Begrifflichkeiten und ein bisschen auch dieses Abkapseln von Wrestling-Fans und WWE-Fans, jetzt komplett wertfrei gemeint. Ich glaube, da wird sich nichts ändern. Das ist dieses, ja, das ist, die machen ihr Ding und die machen ihre Kooperation und WWE erschafft weiter oder vergrößert weiter oder versucht beziehungsweise die eigene Blase weiter zu vergrößern. Also klar guckt man da drauf, aber mehr auch nicht.
Sehe ich auch so. Also warum sollte WWE da irgendwas ändern? Also wir haben gesehen, wie gut Japaner beim WWE-Produkt funktionieren und wie sehr man mit denen arbeitet. Das funktioniert meistens nicht so wirklich gut. Plus New Japan, das ist eben dann auch in den USA eher was für die Wrestling-Bubble. Und WWE macht kein Programm für die Wrestling-Bubble. Oder, David?
Nein, WWE hat einen eigenen Schlachtplan und es sind ja auch zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen, muss man mal ehrlich sagen.
Ja.
Auch wenn unsere Hörer beides gucken, das ist halt schon eher die Seltenheit. Bei WWE hast du halt wirklich diejenigen, die Sports Entertainment gucken, bei AEW eher die Wrestling-Fans. Das ist kein Widerspruch, du hast einfach zwei verschiedene Arten, Richtungen und der AEW New Japan Pay-Per-View, das bedient einfach diese eigene Zielgruppe nochmal, wo ich halt eher sagen würde, ja, das sind so die Internet-Fans, die Smart Marks, na. Jetzt, ich habe jetzt wirklich na gesagt, ne?
Das hat, ja, das ist richtig. Du sagst sehr oft na. Ja,
das stimmt. das spricht halt auch einfach diese Zielgruppe an und niemanden außerhalb von dieser Bubble. Und das ist aber auch nicht schlimm. Das ist halt einfach, jede Company fokussiert sich auf ihren Bereich, aber WWE, ich glaube noch nicht mal, dass sie da groß drauf gucken, sondern einfach, ja, ist halt ihr Ding, passt zu ihrer Strategie, alles klar, wir haben demnächst in Saudi-Arabien die und die Show.
Ja, und deswegen auch hier wieder Business. AEW versucht ja auch, sich am japanischen Markt zu etablieren. Wir haben das gesehen mit der Kooperation mit New Japan, New Japan World, dass da Dynamite und Rampage da auf jeden Fall auch laufen. Man versucht da ja auf jeden Fall den eigenen Markt zu erweitern. Genau dasselbe macht New Japan. New Japan hat New Japan Strong schon in den USA, aber das ist eben auch was in der Bubble ist. Da nutzt man natürlich die Möglichkeit aus, hier mit AEW, wenn man schon so einen Partner an der Seite hat, da versucht man das eben noch auszubauen. Also die andere Ausrichtung und WWE sagt halt, hey, macht ihr doch da, was ihr wollt, wir gehen nach Saudi-Arabien oder wir veranstalten in Cardiff eine riesengroße Show oder wir kriegen die Halle für Money in the Bank nicht voll und müssen dann umdisponieren. Auch das kann passieren. wir haben noch so ein paar andere Fragen hier. Der AIC91 fragt, ist Cody der Türöffner für weitere AEW-Stars, zum Beispiel MJF, Jungle Boy, Darby Allin, die zur WWE kommen können und ihren Namen, ihr Theme und weitestgehend ihr Gimmick bzw. ihren Charakter behalten dürfen? Oder glaubt ihr, Cody war da wirklich nur eine Ausnahme, David?
Ich verstehe die Frage dahingehend nicht, weil ich nicht glaube, dass AEW-Stars einen Türöffner brauchen. Weil es ist einfach klar der Fall, du hast sehr viele junge Talents vor allen Dingen, die haben ihre Verträge und es ist ja realistisch, dass halt einige Talents, wenn die Verträge auslaufen, von beiden Companies Angebote kriegen und dann wechseln oder nicht. Was halt was anderes ist, Name, ich glaube, den Wrestlern, die genannten, denen gehört auch selber der Name, also das ist Markenrecht, also nicht AEW. Bei den Themes, ja, ich glaube halt nicht, dass WWE einen Jungle Boy den Theme kaufen würde.
Nein.
Das mag man ja nicht so gerne. aber das Gimmick, ja, klar kannst du das mitnehmen. Also, das ist ja nicht so stark, beziehungsweise andersrum, es ist ja nicht so, dass AEW sich die ganze Zeit Trademarks eintragen lässt von allen möglichen Sachen und den Namen und dem und dem und dem. Da können andere rübergehen. Aber allgemein, Türöffner braucht es so oder so nicht. Der einzige Türöffner ist das Ende der Vertragslaufzeiten. Und da ist halt eher das Interessante, wann die Verträge auslaufen. Und viele Wrestler haben langjährige Verträge, andere werden halt in ein, zwei Jahren auslaufen und da werden dann ein paar so oder so rübergehen. Aber Türöffner brauchst du nicht, weil WWE hat ja auch eigentlich eine sehr coole Situation. Du hast eine neue Company, kannst zugucken, welche jungen Wrestler beweisen sich da, welche kommen nach oben, welche funktionieren vielleicht doch nicht. Habe ich gar kein Risiko, nehme ich direkt denjenigen, der funktioniert.
Das Spannende ist ja übrigens auch, ich glaube, dass auch da wieder Wrestling-Fan denken. Man denkt ja so, das sind so abgeschottete Räume quasi, ne? Da sind die WWE und das ist AEW und wenn dann einer geht, dann redet man nicht mehr mit denen oder man ist dem böse oder sonst irgendwas, ne? Aber es ist halt de facto nicht so. Also auch, ich habe letztens ein Interview mit Ricky Starks gelesen und der hat halt auch gesagt, so, ja, früher war Cody so seine erste Ansprechperson. Und dann wurde auch gefragt, ja, wie ist denn das jetzt, wo der bei WWE ist? Und das ist halt immer noch so, ne? Ich habe die beste Beziehung zu meinen Coworkern, zu meinen Kollegen, habe ich zu Cody. Und deswegen, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich Rat brauche, dann gehe ich zu dem. Also das ist genau das, was du gerade richtig gesagt hast. Es braucht keinen Türöffner, weil so ist es nun mal. Die sind nicht miteinander verfeindet, die Lager, sondern es sind eben zwei Promotions, die nebeneinander herarbeiten. Klar ist da ein Konkurrenzkampf da, aber die Leute unter sich, die hassen sich ja deswegen nicht. Also Kai, wie siehst du hier die Frage?
Ja, also das ist ja nicht nur beim Ricky Stark so. Das sagt ja auch ein AJ Styles oder auch, also der sagt ja auch, Mann, der Großteil meiner besten Freunde arbeitet woanders.
Genau. Ne?
Ob es jetzt die Good Brothers sind oder ob es jetzt die Young Bucks und Kenny Omega sind, so, die kennen sich ja alle immer noch, ne? Und das gab es ja auch, denn selbst als dann in den BTE-Episoden dann im Hintergrund Kevin Owens und Sami Zayn aufgetaucht sind. Die kennen sich alle die ganze Zeit, ne? Also, das ist ja auch so dieses, Mann, nur weil du jetzt bei Rewe arbeitest und ein Kollege bei Aldi, hasst ihr euch ja auch nicht. Also, ich glaube, das ist wirklich sehr starkes Fandenken. Und man denkt so, ja, das sind verfeindete Lager, die dürfen sich gar nicht mögen, aber das sind trotzdem alles Freunde. Und gerade dieser Hate, also weil Konkurrenzkampf gibt's natürlich, ne, weil es ja verschiedene Unternehmen sind.
Klar.
Und deswegen gibt's Konkurrenzkampf, aber diese Feindschaft wird, glaube ich, sehr häufig von außen darauf projiziert.
Und das ist wahrscheinlich so der Wunsch nach Motto, ja, so wie damals bei WCW und WWF.
Ja, genau.
Nee, das kaputt. Hast du nicht. Also wieder der Fußballvergleich, wenn halt jemand den Verein wechselt, du weißt trotzdem, da sind halt Fußballer, die kennen sich seit Jahren, die haben seit Jahren Kontakt, sind miteinander befreundet. Ich würde halt immer trennen zwischen dem Konkurrenzkampf zwischen zwei Companies, aber die Mitarbeiter können ja trotzdem miteinander befreundet sein. Wer weiß, was die in der Freizeit machen. Es kann genauso gut sein, dass ein WWE-Star mit einem AEW-Star ein Burger essen geht.
Ich glaube auch, um das hier ganz kurz einzuwerfen, ich glaube auch, es macht eben einen Riesenunterschied, wie die beiden Companies gerade dastehen. Also AEW und WWE geht's beiden gut. Also da gibt's keinen Grund, weshalb man irgendwie neidisch oder irgendwie schlechte Gefühle in andere Richtung haben kann, weil man konzentriert sich ja in dem Punkt erstmal auf sich selbst. Und man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass eigentlich tut's einem Produkt nur bis zu einem gewissen Grade gut zu sehr nach einem anderen Produkt zu streben. Sondern man kann dann vielleicht versuchen, sich was zu entlehnen, das umzumünzen, zu interpretieren für die eigene Philosophie. Aber das Abkupfern bringt ja nichts. Aber ich glaube, solange es beiden Companies gut geht, wird es da auch keine harte Feindschaft oder schlechte Gefühle geben, sondern sagen halt beide, ja gut, wir haben doch gesehen, was auch passiert, wenn eine Company dicht machen muss. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Ne? Der Fall der WCW, der war zwar für uns Fans bis zum gewissen Grade gut, weil wir auf einmal so Möglichkeiten gehabt haben und dieser Monday Night War, den wir davor gehabt haben. Ne? Aber im Endeffekt hat das für ein riesengroßes Vakuum gesorgt, was dann auch nachträglich dem Wrestling bis zum gewissen Punkt geschadet hat sogar. Ne? Und insofern, dass wir jetzt wieder zwei große Companies haben, die in Nordamerika da Wrestling produzieren, das ist eigentlich für alle Beteiligten, egal ob aktive, offizielle oder Helfer, was auch immer, Techniker, das ist doch für alle gut. Und entsprechend, nee, glaube ich da nicht dran. Wir haben hier noch eine
Frage. Noch ein gutes Beispiel dafür ist dann so eine Hochzeit, wie zuletzt bei Carmella, wo du einfach auf den Fotos die Mischung siehst. Da siehst du halt AEW-Leute als auch WWE-Leute. Jo, passt.
Ja, oder Leute, die ganz woanders sind, wie so ein Braun Strowman.
Also, genau, mit Kevin Owens, ja.
Ja.
Habe ich letztens auch das Foto gesehen.
Stimmt, wo die sich auf so einer Messe getroffen haben.
Ich glaube, das war eine Convention, ne, wo Kevin Owens, glaube ich, Autogramme geschrieben hat und dann kam Braun Strowman vom Strand gegenüber vorbei oder so. Also
mir ist das Wort Convention nicht eingefallen.
Okay, oder so. Der AK Germany fragt, ist der Bombenerfolg von Cody in der WWE nicht der beste Beleg dafür, dass die Firma selbst kaum noch Stars erschaffen kann und somit ein ziemliches Armutszeugnis? Da kommt ein Typ aus einer anderen Liga, der dort gar nicht mal mehr Main-Eventer war und man übernimmt ihn klugerweise 1:1 in eigenes Programm und hat plötzlich einen neuen Topstar. Klar hat Cody den Ex-WWE und Dusty Bonus, sodass das nicht bei jedem funktionieren wird, aber trotzdem bin ich überrascht, wie abhängig von Cody man inzwischen ist. So, Kai.
Ja, also ich finde, man kann da daraus nicht schlussfolgern, dass WWE es nicht mehr schafft, eigene Stars zu machen. Das ist ein Problem, klar, das haben wir auch schon angesprochen, aber man nimmt jetzt auch eher den Hype mit. Also, ist dann nicht so, Mann, wir brauchen den unbedingt. Klar sagen wir gerade, der tut dem Programm super gut. Und also warum sollten sie das denn nicht machen? Du siehst doch die Klickzahlen, die das erreicht. Natürlich präsentierst du den jetzt bis zum geht nicht mehr. Trotzdem ist ja immer noch die Main Attraction der WWE ein Roman Reigns. Und das ist immer noch der Haupttyp, den haben sie selber gemacht. Und auch ein Rollins tanzt da noch rum zwischendurch. Also dann kannst du ja auch sagen, ja guck mal, wer jetzt bei AEW ganz oben rumtourt, oh, das ist ein CM Punk und ein Jon Moxley und ein Bryan Danielson, die können ja auch keine eigenen Stars machen. Also das ist immer so ein bisschen Scheuklappendenken, finde ich. Also es gibt generell ein Problem, in der WWE Stars zu kreieren, was aber damit zusammenhängt, dass sie wenig Zeit geben, den einzelnen Talents. Eine Sache, die wir auch bei Wardlow zum Beispiel loben bei AEW. Aber ich glaube halt schon, dass WWE das noch könnte, sondern sich da ein bisschen selber im Weg steht. Und das ist jetzt aber kein Beweis dafür, dass sie Cody jetzt so overexposen.
Es ist ja auch da wieder ein ganz anderer Unternehmensansatz. Wir haben, WWE ist ein Börsenunternehmen. Das heißt, die müssen auch die schnellen Erfolge notfalls einfahren. Die müssen auf die Zahlen stärker achten, als das beispielsweise AEW machen kann. David, wie siehst du hier die Sache mit Cody? Ich finde es echt witzig, wie viel Fragen zu Cody wir immer noch bekommen. Ist ja
auch logisch.
Nee, aber ich finde es auch total logisch. Aber zugleich finde ich es eben so interessant, weil ich finde, allein das zeigt, dass man doch gerade alles richtig macht. Weil Cody nach wie vor, der ist jetzt seit einem halben Jahr ist der jetzt wirklich Gesprächsthema Nummer eins. Also wir haben, glaube ich, zu keinem Wrestler so viele Fragen, Anregungen, Diskussionspunkte wie zu Cody bekommen.
Ich glaube, wäre ein MJF gewechselt, wäre es bei ihm genauso. Wir haben halt jetzt diesen einen Präzedenzfall, wir haben doch alle überlegt, wer ist der Erste, der rübergeht. Und wenn es halt ein großer Name ist, und Cody ist halt einer der großen Namen gewesen, dann hast du halt wieder dieses Love it or hate it, zwei Seiten und da sind Emotionen dabei und da gibt's hin und her gerangelt und man nimmt eigentlich alles auf, weil das bestätigt einen doch in der Meinung, dass doch die anderen die Schlechten sind oder umgekehrt, dass da doch nicht so gut war und das emotionalisiert. Deswegen kommen halt so viele Fragen und deswegen wird halt so vieles geklickt, weil es einfach der erste große Name war. Ich glaube auch im Übrigen nicht, dass Cody bei WWE direkt so eingeschlagen hat wegen den Ex-WWE und wegen Dusty Bonus, sondern das hast du schon bei WrestleMania am Theme-Song gemerkt. Man wusste, welcher Theme-Song das war und woher. Ich glaube, es ist einfach, es war der große Star von einer anderen Liga und das ist einfach direkt der erste Wow-Moment. Das ist genau wie bei WCW und WWE damals, wenn da halt der erste große von anderen rüberkommt, uiuiui, das ist schon was. Ich finde auch, das ist kein Armutszeugnis bei WWE, also ja, andersrum. Ich finde es ja auch total bescheiden und schade vor allen Dingen, dass WWE es zwar schafft, Stars zu generieren und zu erschaffen, aber nicht viele Superstars. Dass man halt da ein richtiges Problem hat in der Masse. Dass man halt eigentlich nur an der Spitze einen hat, wo man sagt, absoluter Superstar und danach erstmal nichts. Das hier ist auch jetzt kein Armutszeugnis, aber für mich ist es eine Bestätigung der Herangehensweise von WWE. WWE hat halt das Problem mit den einen Superstar, weil man sich sehr stark auf eine Sache fokussiert, die funktioniert, wie zum Beispiel damals The Man. Das hat funktioniert und man hat einfach den Fokus komplett draufgelegt. Alles andere erstmal beiseite, ist erstmal egal. Man geht diesen Weg straight, versucht das auszuschlachten, weiter zu pushen, wie es nur geht. Und hier bei Cody genauso. Man hat gemerkt, oh, der Buzz ist größer vielleicht sogar, als wir das erwartet haben. Alles andere wird erstmal ausgeblendet und wir hauen denjenigen so in den Fokus, dass es halt dir reingedrückt wird. Das ist halt einfach die Herangehensweise von WWE. Genauso wie wenn Cody irgendwann nicht mehr funktioniert und irgendwas anderes kommt, was mehr funktioniert, dann wird der Fokus auf diese Person gesetzt. Das ist normale WWE-Herangehensweise, wie man das halt macht in der Company. Und ja, das ist kein Armutszeugnis, das ist einfach nur für mich eher eine Bestätigung über den Weg. Und warum sollte man das halt auch nicht ausschlachten oder diese Welle mitreiten? Das wäre ja fatal. Du bist ein Börsenunternehmen, du hast dann jemanden, wo du sagst, hey, da ist richtig Geld drin. Nee, lass mal breit gefächert machen. Nee, den musst du ausschlachten, da gehst du richtig rein. Ich meine, das kennen wir doch, wenn irgendwie eine Serie auf Netflix ist, die total erfolgreich ist, dann scheißt die Leute mit Merchandise zu, bis wir gehen nicht mehr, weil gerade diese Welle da ist.
Oder ist, mit Staffeln.
Genau. Oder mit Staffeln, ja, hau die einfach mit allen zu, am besten noch mit irgendwelchen Billigkopien von dieser Serie, die ähnlich sind. Ja. Einfach vollballern.
Es ist nun mal so, und die Zahlen haben es ja auch gezeigt, also nicht nur YouTube-Zahlen, auch die Google-Ergebnisse haben eben gezeigt, dass Cody einfach massiv an Popularität dazu gewonnen hat. Und der war eben da viel gesucht. Und das nicht nur innerhalb der Wrestling-Bubble, sondern der war da auch durchaus bekannter und der ist gewachsen. Und ja, klar kann man jetzt sagen, ja, so WWE hat zuletzt relativ wenig große Stars gemacht. Klar, aber die Stars, die sie gemacht haben, die sind auch richtig groß geworden. Siehe beispielsweise Roman Reigns, der hat zwar auch sehr lang gebraucht, aber bei dem hatten sie einen langen Atem. Und jetzt mal sehen, wo der dann auf Dauer hingeht. Kai hat es gerade schon gesagt, wir haben tausendmal drüber gesprochen, WWE hat es verpasst, bestimmte Leute zu Stars zu machen, hat auch sehr oft den Ball fallen lassen dabei, man hat es dann probiert, man war auf dem Weg und dann hat man irgendwann gemerkt, so, nee, genau das, was David gerade gesagt hat, wir gehen wieder zu der alten Masche zurück und dann ist es im Zweifelsfall Brock Lesnar. Hat man zweifellos so gemacht, aber ich sehe das, die Personalie Cody nicht als Armutszeugnis, bin ich auch nicht dabei, sondern dann sehe ich eher die vielen verspielten Chancen und die vielen Talente, wo man mehr draus hätte machen können als Armutszeugnis. Womit wir bei einer nächsten Frage vom Ben Werder sind. Wie seht ihr Malakai Blacks Zukunft? Eventuell im Main Event auch mal? Oder behält er seine aktuelle Rolle beim House of Black? David?
Schwer zu sagen. Der ist bei mir so in der Schwebe, wo ich das Gefühl hatte, jetzt zuletzt, er hat jetzt einen guten Weg eingeschlagen. Also man hat einen guten Weg mit dem House of Black eingeschlagen, aber ich habe immer noch das Gefühl, du merkst halt, dass sich irgendwie immer vieles noch ändert. Also man, ein Theme-Song ein bisschen anders, dann halt die Bezeichnung ein bisschen anders. Also wenn man immer noch in der Findungsphase wäre, Malakai Black hat auf jeden Fall das Zeug im Main Event, aber aktuell nicht, nur es ist Wrestling. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir spulen mal einfach so ein Jahr zurück und dann sagen wir mal so, ja, Wardlow, das ist richtig geiler Scheiß, hätte damals nicht unbedingt jeder gesagt. Da war der halt schon da, aber da war halt, es hat noch nicht so geklickt. Du brauchst beim Wrestling einfach, oder The Rock, der anfangs gar nicht funktioniert und so weiter. Du brauchst beim Wrestling einen Moment, wo du merkst, das ist der richtige Weg. Da gerade klickt es, da ist Potenzial. Und den Weg muss man gehen. Und bei Malakai Black ist einfach nur die Frage, findet man diesen Weg und findet man den dann richtig oder halt nicht? Also ich weiß nicht, ob er die aktuelle Rolle behält, weil das ist einfach die Frage, ob sich das House of Black in eine Richtung bewegt, die interessant ist. Ich fand das mit dem Auge, was halt immer mehr dunkel wird, also das halt
Julia die Hart,
Dunkelheit, ja, dass immer mehr die Dunkelheit, das Böse einen hervorlocken. Den Weg fand ich cool. Ich hätte den gerne in dem Moment schon direkt gehabt und dann geh diesen Weg weiter und geh durch diese Company durch. Das hätte bei mir geklickt. Ich weiß aber gerade nicht, ob man den wirklich weitergeht oder das ändert. Ich glaube einfach, Malakai Black ist in so der Schwebe und immer noch in der Findungsphase.
Kai.
Ja, also ich habe ja schon in der Preview gesagt, dass ich jetzt mit dem House of Black nicht so mega viel anfangen kann. Und auch meine Witze über das Julia Hart-Dingens gemacht, wiederhole ich nicht. Dafür nämlich einfach die Preview hören, ist sehr gut geworden. Aber ich glaube eher, oder ich bin der Meinung, dass man, wenn man jetzt wirklich den Weg geht und diese Trios-Belts einführt, dass man da das House of Black einsetzen sollte. Und dass man die dafür benutzt. Also weil also ja, natürlich ist er auch gut, aber wir haben auch gesehen, das hat ja schon mal alleine nicht so gezündet. Und das heißt nicht, dass es beim nächsten Mal nicht zünden würde. Aber egal, ob ich das jetzt mag oder nicht, aber man hat jetzt ja für ihn eine Rolle gefunden mit House of Black. Also würde ich den Weg weitergehen.
Ich bin jetzt auch mal ganz nihilistisch unterwegs, so wie Malakai Black selbst. Ich sehe ihn da nicht mehr als Main Eventer. Man darf auch nicht vergessen, der Bursche ist auch mittlerweile 37. Und da muss man sich dann eben auch fragen, wo setze ich die Prioritäten in Zukunft, ne? Sagen wir mal, der ist jetzt wirklich in seiner Prime, aber jetzt sagen wir mal, der hat erstmal diese Zeit als Teil des House of Black dabei. Und dann kriegen wir vielleicht noch ein Trios-Belt, sonst heißt, er ist erstmal die nächsten anderthalb Jahre beschäftigt. Kann man ja auch geile Fäden mitmachen, das ist ein toller Wrestler. Aber ich sehe nicht, wo der im Gegensatz zu anderen, vielleicht teilweise jüngeren Leuten, den großen Appeal für die große Zielgruppe hat. Also da sehe ich beispielsweise jemanden wie ein MJF, auch wie jemanden wie ein Wardlow, deutlich prominenter bei AEW, die man da besser einsetzen kann, die du auch besser, ich sag's mal, in TV-Shows präsentieren kannst oder irgendwelche anderen Aufgaben machen lassen kannst. Ich schätze Malakai Black als Wrestler sehr, aber bis jetzt ist er hat er überall Probleme gehabt, anzukommen. Bei WWE natürlich auch bedingt dadurch, dass man ihn im Main-Roster komplett verheizt hat, muss man nicht drüber sprechen. Bei NXT hat er gut funktioniert, aber eben auch nur in dem kleinen Teich. Und ne, ich bezweifle dran, dass man mit so einem Charakter, mit, auch mit dem Look, wenn man nicht wirklich etwas sehr Zeitspezifisches, was sehr auf den Zeitgeist zugeschnitten ist, 100% trifft, damit er funktioniert. Und ich glaube, diese dunkle, mystische Geschichte, das ist nichts, was dauerhaft als einzelner Main-Eventer funktioniert, sondern eben eher, was dann so vorübergehend mal funktionieren kann, aber nicht dauerhaft als großer Main-Eventer. Deswegen sehe ich den eher im Mid-Card, Upper-Mid-Card-Bereich, Tag-Team-Bereich, als dass ich den da im Main-Event sehe. So, schwierige Kiste, weil ich mag den ja eigentlich auch total gerne, aber ich mittlerweile ja, bin ich an dem Punkt angelangt, dass ich sage so, ich glaube, das wird nichts mehr so richtig. Ist ja auch da, es kann nicht jeder Main-Eventer sein, ne? Das geht
ich halt. Ich muss aber übrigens trotzdem sagen, dass ich die Aussage mit, der ist schon 37 nicht unterschreibe, weil 37 ist immer noch ein sehr, sehr gutes Alter.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, aber ich rechne da ja perspektivisch. Also dann der wird ja nicht, man wird
nicht ja, Moment, aber die Frage war ja nicht, ob das jetzt ein Main-Eventer wird, also auf Dauer, sondern eventuell mal im Main-Event.
Ich kann mir das vorstellen, dass er mal im Main-Event
stehen
wird. Ja, aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein dauerhafter Main-Eventer sein wird. Das habe ich auch gesagt.
Muss aber auch sagen, ich habe auch keinen Bock auf eine Main-Event-Fehde mit Alistair, also mit Malakai Black, ne? Der sagt immer nur das kryptisch Gleiche, was keinen Inhalt hat und fertig.
Ja, deswegen bleibe ich dabei. Beim Wrestling habe ich einfach schon zu oft gehabt, dass ich Leute uninteressant fand und dann wurde halt irgendwas gewechselt und plötzlich.
Das meine ich.
Gutes Ding. Bray Wyatt fand ich zwischenzeitlich total langweilig. Dann kommt da also Fiend raus, so, jo, nehme ich.
Das meine ich ja genau, was mit dem Zeitgeist. Ne? Also ich glaube halt eben, das kann funktionieren, wenn du irgendwas bringst, was halt gerade absolut on point ist und irgendeine Charakterentwicklung.
Irgendwas, was klickt und das dann reiten und deswegen, ich schließe es einfach, ich möchte es noch nicht ausschließen. Ich würde halt sagen, aktuell nein, auf keinen Fall. Aber deswegen, ich traue einfach zu vielen Wrestlern immer irgendwas zu, wenn du halt irgendwas änderst und dann bumm.
Ja. Der Ultimate Warrior fragte, wie seht ihr die Auftritte von Tony Khan vor der Kamera? Sind die zu viel, zu wenig? Ist er zu gehypt auf sein eigenes Produkt? Seht ihr Gefahr, dass er zu einem Shane O'Mac wird, den man am liebsten nicht mehr sehen will, Kai?
Also, ich finde, der ist keine On-Air-Persönlichkeit. Das ist so, das ist ja auch ein Stück weit sympathisch, aber wirkt immer wie ein Fanboy, der super nervös vor dem Mikrofon ist. Wie so ein Reh im Scheinwerferlicht manchmal. Und es ist ja auch schon zum Meme geworden mit Tony Khan, Major Announcement. Also, da muss er noch so ein bisschen an seiner, wenn er wirklich häufiger vor die Kamera tritt, da muss er noch an seiner Ausstrahlung arbeiten. Weil der wirkt da nicht so souverän, aus den zuvor genannten Gründen.
Muss man auch dazu sagen, muss er natürlich auch nicht, ne? Weil er ist ja ein Geschäftsmann. Also eigentlich dieses vor der Kamera stehen ist ja auch immer nur vor zu bestimmten Momenten, aber eben natürlich auch in Pressekonferenzen und so.
Ja. Aber wenn das macht, muss er halt können, ne?
Ja, eben, ganz klar. Ja. Aber auch da muss er halt noch dran arbeiten, ganz klar. David, wie siehst du das? Wie siehst du Tony Khan als Persönlichkeit?
Du merkst ihn das Alter an. Also er ist halt schon noch ein Jüngerer und er ist halt nicht so erfahren vor der Kamera, was halt interessant ist. Ich finde, in den Interviews und auch bei den Pressekonferenzen funktioniert er voll gut, weil der da halt normal spricht. Wenn er hingegen bei Dynamite oder sonst was auf der Rampe steht oder im Ring steht, hat er die Angewohnheit immer so dieses übertriebene Schreien und halt so, ja, nicht overacting, sondern er versucht halt zu animieren und das funktioniert halt gar nicht. Dann wirkt das halt wirklich so wie so ein bisschen, nicht so Schultheater, wo jemand voll nervös ist und hibbelig. Oder ein Fan, der jetzt gerade was sagen kann und dann heizt man an und so, hey, hier in Houston. Schwierig. Also ich hätte aber nichts dagegen, wenn er das halt, wenn er seine Ankündigung weiterhin macht, nur halt gib ihm mal einen Coach beiseite, der mal ein paar Stunden mal sagt, wie du vor der Kamera, vorm Publikum vor allen Dingen redest. Weil sobald der, wie gesagt, bei den Pressekonferenzen ganz normal spricht, mit Presseleuten und auf Fragen reagiert, absolut souverän. Das kannst du dir richtig gut geben. Da ist er auch sehr sympathisch. Nur halt im Ring oder halt auf der Rampe dieses Publikum animieren, das finde ich sehr schwierig. Aber gib ihm Zeit, lass ihn das machen. Was ich angenehm finde, gebe ich halt zu, ich entnerv mich halt ein bisschen durch diese Art. Es passiert aber viel zu selten, dass ich mich darüber aufrege. Also schlimm fände ich das, wenn er jetzt irgendwie jede zweite Woche rauskommen würde. Sondern die machen das zum Glück sehr selten. Deswegen nehme ich das mit.
Ich sag mal, solange nicht Thunder Rosa sein neuer Promo-Coach wird, ist alles gut.
Rede immer dazwischen, wenn der andere spricht.
Ganz genau das. Ich mach mal so ein bisschen weiter hier mit dem Geschäftsblock. Der Le Ripitz hier, unser Komponist und Sänger.
Singer-Songwriter.
Genau, Singer-Songwriter, richtig. Er hat einen ganzen Fragenblock, ich versuche das gerade so ein bisschen zu sortieren. Was haltet ihr im Jahr 2022 eigentlich von den Nielsen-TV-Ratings? Einerseits sind sie wohl immer noch ein wichtiges Tool zur Messung des Erfolgs, andererseits sind wir im digitalen Zeitalter und viele Leute streamen sich ihre Wrestling-Shows, vor allem global, über die jeweiligen Online-Portale. Kann man mit den Ratings überhaupt noch eine objektive Bewertung des Erfolgs vornehmen? Und dann schließe ich noch daran an, weil er so eine Doppelfrage gestellt hat. AEW scheint momentan Schwierigkeiten zu haben, die goldene Grenze von 1 Million Zuseherinnen zu knacken bzw. zu halten. Denkt ihr, dass man sich Sorgen um die Company machen muss oder dass ihre Zahlen dennoch gut genug sind, um noch viele Jahre weiter zu bestehen? So, normalerweise ist David hier unser Zahlen-Ratings-Mensch und du bist Social-Media-Mensch, also entsprechend gebe ich dir als erster die Frage hier.
Ein ganz klares, die Ratings sind wichtig, allerdings gibt es einen Unterschied zu früher, also bei WCW und WWF, bei den Night War, hattest du halt die Ratings als einzigen großen Faktor, wo du halt sagen kannst, okay, daran kann ich objektiv vergleichen, wer ist gerade besser oder erfolgreicher. Das hat sich halt, wie er schon gesagt hat, geändert. Es gibt halt verschiedene Plattformen und es ist breiter gefächert. Die Leute, wir sehen es ja bei uns auch, wir gucken Dynamite ja auch nicht im Fernsehen, so gesehen, sondern halt über Streaming-Dienste und oder Abo-Modelle. Du musst halt mehr Zahlen nehmen. Wir nehmen bei uns zum Beispiel manchmal auch nicht nur Facebook, sondern wir nehmen halt auch TikTok, Instagram,
na. David tanzt jetzt auch.
Na. Baby, give it up. Give it
up. Wir nehmen TikTok.
Du nimmst halt einfach mehrere Plattformen und das wäre für uns natürlich interessant zu wissen, nur wir wissen es halt nicht. Wir sehen, das sind Zahlen, die wir leider nicht einsehen. Die TV-Ethics können wir einsehen, aber wir können jetzt zum Beispiel nicht sehen, die genauen Fight-TV-Abo-Zahlen oder wie viele Leute haben da gerade Dynamite geschaut. Und das fließt aber alles bei der Company ja ein. Und genauso wie YouTube und Co. Deswegen, die Ratings sind legitim. Ich mache mir auch keine Sorge um diese magische Grenze von 1 Million Zuschauer, weil ich auch den Rest nicht weiß. Erstmal 1 Million ist ein guter Wert. Trotzdem, besonders der Punktwert ist halt weiterhin gut. Das hätten gern andere Serien oder sonst was, das siehst du ja gerne auch in diesem Top-Vergleich, da siehst du ja die erfolgreichsten Sendungen an dem Abend und dann gehört das halt oft dazu, weil einfach mehr dazu kommt. Und ich weiß halt nur nicht, wie diese Zahlen aussehen. Und die würde ich so gerne wissen, gerade im Verhältnis zwischen WWE und AEW, wie die sind. Aber was soll ich erwarten? Wenn je nach Zielgruppe kann es halt sein, dass du sagst, ja, wir möchten gerne 2 Millionen Leute erreichen. Und dann sagst du, ja, die erreichen wir. Aber nicht nur im Waiting, sondern wir erreichen die durch die anderen Channels, weil unsere Zielgruppe einfach dort konsumiert. Muss man gucken.
Ja. Plus natürlich auch gerade, wo früher Ratings natürlich durchaus wichtig sind, die TV-Verträge sind immer noch eine wichtige Einnahmequelle, ne? Das ist natürlich schon was. Zugleich kannst du da aber, glaube ich, auch, wie du schon richtig gesagt hast, auch so eine Art eine Hand wäscht die andere Deal machen, wenn du halt sagst, ja, übrigens, auf den YouTube-Videos, die so und so oft gesehen werden, da ist euer Logo, wir weisen oft genug darauf hin, da sind Einblendungen mit dabei.
Ja, ist alles Reichweite.
Und genau, das meine ich, dass du halt das auch über diese Maße dann noch streust und quasi sagen kannst, das ist so die breite Basis, die wir hier aufstellen. Und davon ist eben das TV-Rating nur eine Säule. Kai, wie siehst du hier die Geschichte vielleicht auch jetzt im Speziellen nochmal mit den 1 Million Zuseherinnen?
Also genauso, wie du das gesagt hast. Also das Rating ist ja immer noch dafür wichtig, das Produkt an Sender zu verkaufen. Und daher kommt auch der Großteil des Geldes. Ne? Er kommt halt nicht dadurch, dass wir sagen, ach man, AEW ist aber toll, ich kaufe mir jetzt mal 2 T-Shirts, sondern das sehen wir auch bei der WWE mit den geisteskranken Verträgen, die sie da mit Fox gemacht haben. Oder mit dem Vertrag für SmackDown, also mit Fox gemacht haben.
Und USA da, ja auch genauso, ja.
Ja, genau. Also nur Fox war jetzt dieser neuere Vertrag, wo alle gesagt haben, puh, leck mir an der Socken. Deswegen. Und das ist natürlich deswegen auch eine Sache, auf die immer wieder geachtet wird. Und wir merken es jetzt ja auch in den letzten Jahren, wir haben gesagt, oh Mann, Ratings sind aber schlecht. Und auf einmal fangen wir alle an zu reden über irgendwelche Demografien, weil das in den letzten 2 Jahren aufgekommen ist. Und auf einmal gibt es den Demogott und alle Wrestling-Fans sind Experten in Wrestling-Demografie und da haben sie die geschlagen und da wurde dann der geschlagen. Da kommen viele Sachen zusammen. Aber ich glaube, was man halt nicht machen darf, ist dann Zuschauerschaft, also Rating mit Reichweite gleichzusetzen. Weil das wird, glaube ich, häufig gemacht. Und es ist eben so, wie David sagt, du musst dann trotzdem mal gucken, auch Sachen, die ich nicht auf dem Schirm habe. Auch diese Nikita Lyons, heißt sie von NXT, die hat Follower von hier bis nach Meppen Süd. Also das ist so unfassbar, was für eine Followerschaft die hat. Obwohl die, ich sag es mal ganz böse, egal ist, ne? Also nicht egal, aber du weißt, wie ich es meine.
Oder gerade ist sie verletzt, aber egal, ja.
Ja. So. Und auf einmal hat die 500.000 Follower. Das sind die Sachen, die haben wir alle gar nicht auf dem Schirm. Und auch die Präsenz von einer Lana oder von einer, wie ist nochmal die von Karrion Kross?
Scarlett.
Also all solche Sachen, das ist ja auch wichtig. Und TikTok-Accounts und Instagram, also diese ganze Reichweite, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist ja auch WWE so groß, weil die da überall vertreten sind. Also darf man nicht Rating mit Reichweite gleichsetzen. Nur das Rating ist dann eben dazu da, um dann lukrative TV-Deals einzutüten, die dir natürlich viel Geld geben.
Ja, ich glaube auch, gerade bei Ratings ist ja eigentlich nicht das Entscheidende, welchen Punktwert du genau hast, sondern übertriffst du die Erwartungen von deinem TV-Partner oder bist du halt sehr attraktiv?
Ja.
Und ich glaube zum Beispiel, AEW-Rating ist halt deutlich niedriger als bei WWE, aber Demografien, na und so weiter. Das habe ich schon wieder gesagt. Man weiß es auf jeden Fall, das sieht ein bisschen anders aus im Verhältnis, aber Warner scheint ja auch nicht unglücklich zu sein. Und dahingehend erstmal, es war der erste Deal, der interessant wird, wie groß der zweite Deal sein wird. Ich glaube, das gibt dann eher ein Gradmesser, wie viel Geld es dort gibt. Und die scheinen ja wirklich nicht uninteressiert zu sein. Jetzt wurde jetzt zum Beispiel bekannt, dass die Warner-Verantwortlichen sogar zur nächsten Dynamite in der Halle sein werden.
Genau, Warner Discovery das, ist ja durch die Akquise, ne?
Ja, Discovery und so. Sich das halt anschauen und das ist eigentlich schon ein gutes Zeichen. Und das zeigt zumindest, dass der TV-Partner zufrieden ist und das ist, glaube ich, so der in Sachen Ratings der entscheidende Punkt. Und dann nicht, wie groß ist die Zahl genau, sondern das ist für uns Fans natürlich schön, wo man dann sagen kann, ja, dicke Hose, guck mal, wurde geschlagen. Aber im Endeffekt ist es halt im Business einfach entscheidend, ist der Partner happy, weil der hat die Zahlen, der weiß, wie viel Werbeeinnahmen der generiert und lohnt sich das oder eben nicht. Und bei WWE, so sehr wir über Ratings meckern und so weiter, muss das schon verdammt gut sein, weil sonst legst du nicht solche Verträge hin.
Eben. Ne? Plus Live-Fernsehen sehr beliebt. Man hat jetzt auch mitbekommen, dass ja zuletzt auch große Streaming-Anbieter, auch Netflix, schielt jetzt zunehmend auf Live-Content und da werden auch die Wrestling-Companies nochmal attraktiver werden. Also da kann man auch davon ausgehen, dass das nochmal einen nächsten Boom geben kann, weil man eben natürlich dann auch entsprechend nochmal eine Verhandlungsbasis einfach hat. Deswegen Live-Content ist was ganz, ganz Wertvolles. Auch das darf man echt nicht unterschätzen, ne? Was das auch an Attraktivität gerade für die Werbepartner dann eben auch ausmacht. Und der Oliver hat quasi, ja, was?
Ich wollte nur eine Kleinigkeit anfügen, nämlich durch. Was keiner unterschätzen darf, man meckert ja gerade wegen der 1-Millionen-Grenze, das Wichtigste heutzutage ist nicht mal eine super Steigerung, sondern einfach, dass du nicht abfällst.
Ja.
Weil das passiert so schnell. Man kennt das von Netflix-Serien, der Hype ist groß, zweite Staffel, boom, kaum einer guckt das mehr.
Ja.
Und das ist beim Wrestling ein riesen Pluspunkt, dass du es halt schaffst, weil die Leute schalten mehrere Jahre am Stück ein.
Ja, und eben auch, was wir jetzt aktuell haben, was du auch schon angesprochen hast, David, der Vergleich zur Konkurrenz, ne? Also in diesem Bereich, in diesem Unterhaltungssektor, wie stehst du im Vergleich zur Konkurrenz da? Und da stehen AEW, Dynamite und über weite Strecken auch Rampage. Rampage nicht ganz so hoch, was aber auch an dem Zeitslot liegt, wo das liegt und was teilweise dann auch ja sehr oft hin und her geschoben worden ist, liegen die immer noch echt gut da. Und der Oliver hat mich auch hier gefragt, glaubt ihr, die Boomphase von AEW ist deutlich vorbei im Moment. AEW scheitert in den letzten Wochen immer deutlich an der 1-Millionen-Grenze. Auch da wieder, die Rampage-Quote lässt eh zu wünschen übrig. Woran glaubt ihr, liegt es, dass man heutzutage, also das Bonusfrage, lass erstmal das hier kurz beantworten. Haben wir ja eigentlich gerade schon gemacht, oder? Kai, willst du dazu noch was sagen? Zu den?
Nee, also haben wir ja quasi gesagt.
Genau. David, du wolltest auch noch irgendwas dazu erwähnen?
Ich würde sagen, die Boomphase ist nicht vorbei, sondern man hat halt, wie bei jeder Entwicklung, das hatten wir vor 2 Jahren mal im Podcast gesagt, dass wir so einen Wellengang erwarten, dass das normal ist. Es gibt halt diese Peaks und dann geht es wieder ein bisschen runter und die Frage ist halt, wie weit geht es runter? Weil dieses Plateau nach unten ist das Entscheidende als und nicht das Plateau nach oben. Das ist bei allen Produkten, auch bei uns zum Beispiel. Es ist bei uns nicht interessant, ob wir einen Tag haben, wo wir so und so viel Einschaltquote bei so viel Views haben oder User auf der Seite, sondern was ist unser Basiswert? Können wir den halten? Können wir den heben? Und es wird immer wieder so Wellenbewegungen geben. Hast du bei WWE auch. Das ist normal.
Plus, du verkaufst ja auch nicht zum Beispiel Werbung mit dem Maximum, was du machst. Du sagst ja nicht, ja. Wir haben übrigens auch mal 4 Millionen Zuschauer gehabt. Das versprechen wir euch jetzt. Sondern du sagst ja dann eher, das ist der Mittelwert. Und wenn es da landet. Und der Mittelwert bei AEW ist aktuell irgendwo bei 900.000 bei Dynamite, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen schätzen, 950.000. Und das ist noch immer sehr ordentlich. Vor allem, wenn man auch bedenkt, auch das darf man nicht vergessen, die Show ist noch nicht so alt. Und da, ja,
du brauchst einfach nur die Jahre als Diagramm machen, da siehst du eigentlich eine schöne Entwicklung, da, die würde ich wirtschaftlich mal mitnehmen.
Genau das. Und dann fragt er noch, woran liegt es eigentlich, dass man heutzutage kaum noch Fanplakate im Publikum sieht? Früher hat man teilweise kaum die Leute vor lauter Plakaten gesehen. Und da sage ich...
Ja, sorry.
Oh, da würde Kai ausrasten. Gib direkt den Vordermann einen Klapp zu den
Ich sag nur, geh mal auf ein Konzert. Wie viele Leute haben da ihr Handy und filmen den ganzen Scheiß?
Direkt auf die Fresse hauen.
Ja.
Ja, genau deswegen beiden. Also selbst die Plakate wurden von Handys abgelöst. So hasse ich auch wie die Pest, aber nervt mich weniger. Weil wenn ich jetzt überlege, ich fliege hier von Kackessen irgendwo nach Amerika und vor mir steht einer mit so einem The Guy Behind Me Can't See Dingens, dann hau ich den tot.
Schön, dass du da so entspannt dran gehst.
Ja, ja. Ich will beim Wrestling, sag mal auch mal, ich bring dich um. Ja.
Nee, aber das ist nervig. Also
ja. Nein. Ich schieß mal kurz dagegen. Ich liebe diese Plakate.
Hoffentlich, wenn du irgendwann dein ganzes Leben gespart hast, um nach WrestleMania zu fliegen, hoffentlich steht 10 Leute vor dir.
Damit sieht eh nichts, weil er so klein ist.
Moment, es gibt ja einen Unterschied zwischen ich liebe Plakate oder ich halte die Plakate einfach 3 Stunden lang hoch. Das brauche ich nicht, aber ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, wo es ist, das macht immer sehr viel aus. Und ich glaube auch die Demografie im Publikum, weil, das ist zum Beispiel meiner Frau aufgefallen, bei AEW gibt es deutlich mehr Plakate als bei WWE. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Frage des, wie sehr feierst du dich auch ein bisschen selber oder möchtest du im Fokus stehen? Und ich glaube halt, die Kiddies machen das nicht immer, beziehungsweise die Eltern erst recht nicht. Ich glaube, da sind dann eher die jungen Erwachsenen, die halt sagen, hey, Party, und es gibt ja auch mittlerweile diese ganzen Schilder, die sich auch auf was anderes beziehen. Also
Videospiele.
Dann gibt's, ja, Videospiele oder halt, Simon, gib mir einen Daumen nach oben für What's Culture. Es gibt verschiedene Sachen, aber ich mag die sehr gerne. Ich finde, du siehst auch bei den beiden Companies einen starken Unterschied von der Menge der Plakate, aber es wird eh nie mehr sein wie früher, weil früher war das, muss man einfach realistisch sagen, du gingst dahin, du hast dein Bier genommen, du hast nicht nur Wrestling geguckt, sondern du hast eigentlich in der Zeit eine Party gehabt.
Ja, und auch da wieder, da streue ich hier noch die Frage von dem Le Rippitz hier noch ein, der fragt hier, WWE bedient eher die Casual-Zielgruppe, AEW Hardcore-Wrestling-Fans, stimmt ihr dem zu? Und inwiefern macht sich das eurer Meinung nach bemerkbar? Ich glaube auch, dass das hier durchaus ein Indikator dafür ist. Du hast bei WWE, ich sag's mal, viele Zuschauer, die sich auch gern berieseln lassen wollen, die gehen dahin, so wie zu einer Show einfach.
Ne? Ja, die auch nicht so eine Riesenbindung haben müssen, zwangsläufig.
Genau, die lassen sich da unterhalten, die schauen sich das an, die sagen, ja, finde ich cool, finde ich nicht cool, ich filme vielleicht auch mal was mit und ich freue mich darüber, wenn ich mit jemandem ein Selfie machen kann oder sonst irgendwas. Aber ne, es ist eine andere Herangehensweise, während bei AEW eben diese Hardcore-Crowd mit da ist, wo du dann auch noch viele dabei hast, die sagen, ja, damals in den 2000er, 90ern oder sonst irgendwann, da war das geil und ich möchte auch hier mal im TV vertreten sein, auch da wieder
ein Teil. Ja, die wollen Teil der Show sein.
Genau, die wollen Teil
der Show sein. Du merkst ja bei den Promos gerade, wenn halt, bei WWE ist es eher ruhiger, also ich gucke mir dieses Programm an, ich lasse mich gerade unterhalten und bei AEW hast du halt viele Chants, die halt einfach auch denjenigen, der redet, beeinflussen sollen. Also du möchtest Teil dieser Promo sein und Teil des Matches und ja, das sind einfach unterschiedliche Zielgruppen. Auch unterschiedlich je nach Stadt im Übrigen.
Ja, also, das ist so.
Egal bei welcher Company, ich finde das unfassbar, wie krass das variiert. Also du bist dann, was weiß ich, in Chicago, alle rasten aus, also abgesehen von CM Punk, du weißt einfach, starke Crowd, und dann bist du irgendwo im mittleren Westen, wo einfach nichts ist. Wo einfach alle sitzen, so, ja, komm, mal gucken, ganz nett.
Unterhalt mich, los, tanz
für mich. Genau. Unterhalt mich, ich sitze gerade auf meinen Händen, sorg dafür, dass ich die Hände wieder hebe.
Sag den Spruch, Bart.
Danach kann ich wieder gehen.
Genau. Noch eine Frage hier Richtung AEW. Thomas der Zweite hat gefragt, was haltet ihr von einer Invasion einer Frauen-Wrestling-Liga bei AEW? Eine Invasion-Zusammenarbeit bei den Männern haben wir mit New Japan bzw. Impact oder auch Ring of Honor, komisches Beispiel, aber egal, ja schon gehabt. Könnte das Richtung Women's Wrestling bei AEW etwas aufwerten? Kai, du als alter Frauenwrestling-Fan, würdest du das feiern, wenn auf einmal Frauen von Stardom hier auftreten würden?
Also, ist wie bei allem. Wenn es Sinn macht, dann ja. Es machen, um es zu machen, dann nicht. Also, ne?
Ich bin da auch sehr ehrlich. Ich glaube, dass das zwar dem Produkt vielleicht hier und da gut tun würde, in Sachen Matchqualität. Zugleich denke ich mir da aber auch, konzentriert euch doch erstmal auf eure eigene Damenliga und versucht da die Talents entsprechend voranzubringen, weil ich glaube, in Sachen Reichweite und Quote wird das nicht sein, weil du im Endeffekt, egal welche Damen-Promotion du mit reinbringst oder welche Damen du mit reinbringst, das hat eine kleinere Followerschaft als das, was du bereits aufgebaut hast quasi. Entsprechend unterstützt du damit vielleicht jemanden, aber du holst dir damit nicht unbedingt mehr Publikum oder mehr Augen auf die Show. David, wie siehst du das?
Ich bin mal strenger. Ich sag mal, ein Invasion-Angle würde halt der Women's Wrestling Division bei AEW eher schaden. Weil man hat nicht das Problem, dass es zu wenig unbedingt sind, sondern einfach, dass die da sind, an denen muss man arbeiten. Ich brauche Charaktere. So ein Invasion-Angle kannst du keine Charaktere richtig formen. Die brauchen unbedingt Training bei Promos und Hintergründe. Ich muss eine Identifikation haben, wofür steht jede Wrestlerin. Da ist man langsam bei, aber das ist noch ein langer Weg und darauf muss man sich fokussieren. Also Invasion Angle wäre Katastrophe.
Frage vom AIC91 nochmal. Wie erklärt ihr euch die negative Entwicklung der WWE-Hausshow-Besucher in den letzten Jahren? Also mal abgesehen von der Pandemie. Haha. Liegt es an den Ticketpreisen, den mangelnden Stars, der Overexposure an WWE-Content im Allgemeinen oder hat es vielleicht ganz andere Gründe? David.
Oder Kai, wer will? Bei mir ist es gerade ein gutes Timing dahingehend, weil wir das vorgestern mit meinem FIFA-Club, da hatten wir das in der Party sogar als Thema. Also wir hatten das Thema Wrestling, dann kam halt raus, wer alles Wrestling guckt. Und da kam auch das Thema House-Show. Und keiner ist in den letzten Jahren hingegangen, also jetzt vor Corona auch, ist hingegangen aus, alle hatten zwei Gründe, die identisch waren. Zum einen war halt einfach, da sind ja eh nicht die großen Stars. Dann wurde halt natürlich gesagt, ja, früher, ich kenne das ja auch bei meiner ersten WWE-Show, da war halt alles dabei. Da war halt Shawn Michaels dabei, Ric Flair, etc. Aber ihr wisst, was ich meine. Es sind auf jeden Fall, es waren wirklich die dicken Namen. Und dann bei meiner letzten House-Show, da war ich mit dir, Olaf, da habe ich gedacht, ja, kein Main-Eventer vertreten, schade. Und zum anderen waren es die Ticketpreise. Und nicht nur die Ticketpreise, sondern allgemein die Preise. Und wenn du da den schönen Abend machen willst, dann latzt du halt nicht nur dahin für dein Ticket, sondern da willst du auch was vor Ort zu essen holen, zu trinken holen. Das ist nicht so billig. Dann am besten als Family-Mann mit Kindern möchtest du nur T-Shirt, Merchandise holen zu unfassbar frechen Preisen. Das ist arschteuer. Und wenn ich dann einfach das Verhältnis sehe, und das war das Argument, worauf wir uns geeinigt haben, einfach das Argument, so viel Kohle und ich sehe halt ja so eigentlich was Irrelevantes und vor allen Dingen, ich sehe nicht alle Topstars oder die Mega-Star-Power, das ist es mir nicht unbedingt wert. Dafür gebe ich das Geld gerade lieber für was anderes aus. Ich weiß halt nicht, ob das global ist, aber wir konnten uns darauf einigen, da war ich sehr überrascht.
Ich sehe es eigentlich genauso wie David, also auch was jetzt hier der Kollege genannt hat, das ist, also all diese Gründe treffen zu. Also es geht natürlich auch um die Ticketpreise, weil das ist frech teuer, also auch als ich in Hamburg war, dann haben gesagt, komm, wir machen uns einen witzigen Abend, sind das zu fünft hin. Also wenn du dann auch weit vorne sitzen möchtest, zahlst du mindestens 110, 120 Euro für eine Karte. Und wenn ich dann überlege, dass deine Familie hingeht und du musst dann da vier Tickets kaufen, gehen wir mal so von 100 Euro aus, was einfach zu rechnen ist, zahlst du 400 Euro für Tickets, dann musst du ja noch Verpflegung und sowas holen, was dann natürlich teuer ist, dann irgendwie Pommes und Cola, dann packst du da nochmal bestimmt mindestens 50 Euro drauf. Die Shirts da, das ist nicht normal, wie teuer die sind. Das ist ja nicht witzig. Krank. Die kosten wirklich teilweise, also die sind teilweise teurer als im Online-Shop. Mit Zoll. Also du zahlst da 35 oder 40 Euro für ein T-Shirt, ne? Und jedes Kind rennt da mit diesem normalen Plastik-Billo-Belt rum, die sie da für 30 Euro verkaufen, ne? Also das ist alles unverschämt teuer. Und die Motivation bei mir war auch am Anfang immer dieses, ich will die mal sehen, ne? Und wenn du das dann zweimal gemacht hast, dann ist auch gut, dann hast du die mal gesehen. Und es ist auch, wie David sagt, da kommen jetzt ja auch keine großen Namen mehr mit. Da sind ja keine Stars, wo du sagst, oh krass, guck mal, der und der ist da. So, natürlich, ich habe mich damals gefreut, da habe ich Age gegen Randy Orton gesehen. Die hatten auch Spaß, hat Bock gemacht, ne? Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit, wer da mal auf so Touren unterwegs war, ne? Natürlich, auch wenn dieses Problem weniger Stars oder Stars nicht mehr so wie früher. Aber ich glaube wirklich, der Hauptgrund ist, das ist alles unverschämt teuer.
Plus, also klar, die Preise sind natürlich eine Geschichte, jetzt gerade aktuell mussten ja Leute, allgemein fast jeder, mehr auf das Geld schauen, einfach weil gerade die Preise so in die Höhe schießen. Wir müssen nur Richtung Cardiff schauen, was da die Tickets gekostet haben. Und da habe ich dann auch gesagt, so nee, also.
Boah, ist das frech, ne?
Das ist wirklich dreist.
Ich bin halt nicht bereit, dafür 200, 250 Euro für unterm Dach sitzen zu bezahlen, plus dann nochmal Anreise und Hotel und keine Ahnung was für 2 Tage Wrestling. Also ich liebe Wrestling, aber da muss auch noch, da für das Geld, was ich da ausgeben würde, kann ich 2 Wochen mit meiner Familie in Urlaub fahren. So ganz nebenbei. Und das ist es mir dann nicht wert. Also plus, man darf auch nicht vergessen, dass, um auf die Hausshows zurückzukommen, dass da eben auch noch der Punkt reinkommt. Auch die Interessen der Menschen ändern sich. Und Wrestling ist momentan halt eben nicht so mega populär einfach. Da sind andere Unterhaltungsformen, sind unterhaltsamer, sei es jetzt irgendwelche Konzerte oder andere Sportarten.
Es gibt auch günstiger sind.
Die günstiger sind, ja, die vielleicht auch leichter zu erreichen sind. Auch mal ins Kino gehen, was auch schon teuer genug ist, ne? Also da spielt ganz
viel rein. Ich muss mal kurz reingrätschen. Zum Beispiel damals, die ersten, also bei der ersten Hausshow, ich habe mich so gefreut, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich hatte fast Pipi in den Augen vor Freude, weil ich einfach nur dachte, oh mein Gott, ich sehe sie mal. Und die ersten 3 Hausshows, die ich hatte, da würde ich immer noch hingehen. Aber da war halt wirklich Star Power sondergleichen. Du hattest das Gefühl, du würdest gerade zu einer War-Sendung kommen, nur halt ohne Promos. Das war halt wirklich, ich habe alle großen, außer Undertaker, habe ich alle großen gesehen, die ich jemals sehen wollte. Und ich glaube schon, dass das auch ein nicht unwichtiger Faktor ist. Also gerade wenn du halt sagst, Roman Reigns zum Beispiel wird ja jetzt ein bisschen zurückdrehen, was Hausshows angeht. Und das ist halt der große Name.
Ja.
Und dann überlegst du halt, die halt 3-mal, gerade als Kind, wo du oder als Vater, du weißt, mein Kind möchte unbedingt vor allen Dingen Roman Reigns sehen, der ist aber gar nicht da. Blöd. Dann zahle ich das nicht.
Ja. Deswegen, also es ist halt, Preis ist da garantiert eine Sache, Interessen ist halt eine andere Sache, plus Overexposure natürlich auch, ne? Das darf man auch nicht vergessen, was noch da mit dazu kommt. Wir haben noch so ein paar Fragen hier wegen der Kooperation. Der Ultimate Warrior hat noch gefragt, gibt es schon eine Card für AEW in Japan? Nee, gibt's nicht. Wäre es nicht spannender, wenn man die Teilnehmer oder zumindest die Paarungen offen lässt, um ein bisschen Royal Rumble-Feeling zu generieren?
Hätte ich schon Bock drauf.
Ach, ich finde das immer so süß, weil das, also, das ist, ich, jetzt nicht um mich über irgendjemand zu stellen, aber das ist immer so Fandenken. So, wäre das nicht toll, wenn die das machen? Klar wäre das toll. Aber Mann, so, wie sollen die das denn bewerben? Kommt da hin, da kämpft, mal gucken.
So, was soll das? Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe dieses Rumble-Feeling, weil ich einfach die meisten New Japan Wrestler nicht kenne. So, ja. Da kommen die halt raus und denken so, wer ist das? Keine Ahnung, lass uns mal überraschen.
So, also, so, was soll man denn da bewerben? Ja, da kämpft, weiß ich nicht gegen. Mal schauen. Also, ne, das ist immer so süßes Fandenken.
Ja, also klar, bewerben auch da wieder, ist es ein Business. Ja, ich fänd's auch nett. Ich meine, früher hat man sowas ja probiert, aber gerade wenn du ein fremdes Produkt in einem fremden Markt bist, dann willst du ja trotzdem irgendwie schauen, dass du da auch die entsprechende Exposure bekommst. Offensichtlich hat das ja schon sehr gut funktioniert. Also die Halle ist ausverkauft, man hat da die Tickets in kurzer Zeit abgesetzt, also man hat da entsprechend einen Kern getroffen. Also theoretisch zumindest für die Ticketverkäufe bräuchte man jetzt nichts mehr anzukündigen, aber es gibt natürlich dann auch noch sehr viel mehr drumherum. Und es ist ja dann auch schon attraktiver, gerade auch in Sachen Storytelling, wenn du eben sagen kannst, ach übrigens, der trifft auf den. Ein bisschen Story willst du ja dann auch bei so einer Dreamcard quasi haben. Der Ultimate Warrior fragt noch, wäre ein jährlicher Mega-Clash-Pay-Per-View mit diversen Promotions eine gute Sache? So hat man Stories, die man dazu entwickeln kann, im Sinne von, du fährst dahin und vertrittst Impact, AEW, WXW und so weiter. Und bei den Ergebnissen könnte man wieder was Neues machen, etc.
Na. Das wäre mir ein bisschen zu viel. Das wäre mir einfach viel zu viel und wer soll denn das allein schon alles organisieren und ein Auge haben? Wir sind ja jetzt schon überflutet mit Wrestling.
Man darf übrigens auch nicht vergessen, dass gerade so Kooperationsevents, das ist auch gerade zwischen den Kooperationen richtig Politik, ne? Gerade was so die Ergebnisse angeht. Da will ja auch niemand wieder Depp vom Dienst dastehen, ne? Also dann kommt New Japan hier rüber und dann sagen die erstmal, übrigens, wir gewinnen alle große Matches. Und dann wird nämlich ausklamüsert, wer da wie entsprechend positioniert wird, wer bekommt den Main Event, wer gewinnt den Main Event. Das ist ganz schwierig.
Ja, baust gerade den World Title Halter auf. Nee, gegen den verlieren wir nicht.
Ja. Okay. Ne? Und deswegen, also zum Beispiel, wir sprechen alle von Okada gegen Bryan Danielson. Das würden wir gerne sehen. Will ich auch gerne sehen. Aber zugleich, dann wird AEW vielleicht auch sagen, ja, aber der ist halt gerade in einer wichtigen Story. Und dann sagt New Japan, ja, aber der ist bei uns Champion, der Okada. Ne? Was machen wir jetzt hier? Dann wird der Bryan Danielson vielleicht sagen, na gut, der darf mich dann ausnocken oder sonst irgendwas und dann kassiere ich halt die Niederlage, aber im Umkehrschluss sagt Tony Khan dann, ja, aber dann wollen wir auch, dass unser Champion hier, Hangman Adam Page, wenn das vielleicht bis dahin noch
CM ist. CM Punk, hallo?
Oder wer auch immer, der darf dann halt eben, ich weiß nicht, Tanahashi besiegen oder sonst irgendwas, nur damit man so eine Art Ausgleich hat. Also das ist da eben auch echt Politik, das darf man auch nicht unterschätzen dabei. Deswegen so Kooperation immer geil, aber ich glaube so regelmäßig, wenn du so ein Bündnis hast, wenn das funktioniert, ich finde es auch sinnvoll im Sinne von AEW New Japan, da müsste man ja eigentlich, ne, gleiches Recht für alle, eigentlich müsste man da im nächsten Jahr eine Show in Japan machen, weil dann kommen die AEW rüber. Das fände ich dann logisch. Aber so noch mehr Promotions zusammenwerfen, ich weiß
nein.
nicht.
Nein. Okay. Nächste Frage. Nächste Frage. Nein.
Antwort ist nein.
Wir sind doch nicht in einer Demokratie hier.
Ja. Okay. Der Tobias schrieb per Instagram, ist Theory der neue Cena oder nur der bessere The Miz, Kai?
Das wird die Zeit zeigen, oder? Also, es ist ja das altbekannte alle Jahre wieder, Vince McMahon liebt Wrestler XY, ne? Also ich erinnere an, Vince McMahon liebt Baron Corbin, der trainiert mit Undertaker und Kane, der wird der neue, ja, nee, oder nicht. Der ist Happy Corbin geworden für den Madcap Moss. Herzlichen Glückwunsch.
Also, aber er hat einen festen Job.
Ja. Ja, genau, er hat einen festen Job. Ja gut, also dachten wir beim Fiend auch, ne? Von daher abwarten. Und das dachten wir auch bei Braun Strowman, also abwarten. Es ist wieder dieses altbekannte Projekt, Theories, jetzt der Chosen One. Mal schauen, was man draußen macht. Man präsentiert ihn sehr stark, man präsentiert ihn sehr viel, sehr häufig. Die Frage ist eben, Thema neue Stars machen. Sagt man jetzt nach 3 Wochen, ja, wir haben mit dem noch keine Milliarde verdient, ja schade, wir suchen uns einen neuen. Oder hat man da die entsprechende Ausdauer und sagt, der ist jung, da gehen wir einen Weg, dem geben wir die Zeit. Wir geben dem auch diesen normalen Weg, dass er sich hochkämpft und nicht nächste Woche ist er Main Event und kämpft in den Main Champ. Also viele Faktoren. Das kann man jetzt so noch nicht sagen.
David, deine Meinung zu Theory?
Bin ich bei Kai. Ich finde auch den Vergleich zu The Miz ein bisschen schwierig, weil The Miz hat es halt geschafft, als einer der wenigen Wrestler von absoluter Vollgrütze und Fremdschämenfaktor, sich über Jahre hochzuarbeiten zu absoluten Topstar und einer der besten am Mic aller Zeiten. Ich bin dahingehend allein schon bei Kai, weil ich halt sag, das dauert. Das wird sich erst in ein paar Jahren zeigen, weil egal auf wen du halt wirklich setzt, ob sich das durchsetzt am Ende auch bei den Fans, das muss sich immer erst zeigen. Das ist noch nicht sichergestellt, selbst wenn Vince McMahon dahinter steht. Also, und dann der nächste Faktor, du weißt nicht, wie schnell er die Lust dran verliert.
Ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall Theory ein sehr großes Talent. Ich glaube, da kann man schon mal sagen. Und das sieht man ja auch zumindest für den Moment, dass man das auch bei WWE erkannt hat. Ich tue mich da aber auch schwer. Also klar, Cena hat ihn ja auch als besseres Ich gelobt, weil Austin Theory jetzt schon ein besserer Wrestler ist. Also auch ein besserer Wrestler wahrscheinlich. Ja, als
Cena hat auch gesagt, dass Cesaro irgendwann ein World Title wird.
Cena sagt sehr viel.
Ja, vor allem, wenn das Publikum dann klatscht.
Nein, aber Theory ist auf jeden Fall jemand, dem kann die Zukunft gehören. Ich sehe aber auch das Gimmick, das er jetzt hat. Auch da gehört noch ein bisschen eine Entwicklung zu, damit er da in die großen Fußstapfen beider genannter Wrestler hier treten könnte. Der Tobias fragt noch, wer ist für euch der oder die Beste am Mikrofon, David?
Thunder Rosa ist es nicht.
Kann man mehrere nennen?
Ja.
Eddie Kingston erstmal pervers am Mikrofon. Und dicht gefolgt von MJF und The Miz und Seth Rollins.
Kai?
Es ist wirklich Blasphemie, dass CM Punk nicht genannt wird, ne?
Nee, weil ich wusste, dass du den nennen wirst und deswegen.
Ja, aber also ich finde es ganz cool, dass David Eddie Kingston genannt hat, weil der hat auf jeden Fall auch jetzt einen Softspot bei mir, da bin ich ganz ehrlich. Klar, MJF musst du nennen, das ist einer der heftigsten Typen. CM Punk, ja, auch wenn da jetzt gerade bei AEW noch viel, viel mehr geht, meiner Meinung nach. The Miz finde ich auch eine sehr gute Honorable Mention. Aber also wenn es wirklich um die Besten geht, MJF und CM Punk.
Gehe ich mit. Haben wir auch in der Promo gesehen. Lass die beiden von der Kette und dann geht's ab. Also da kommt auch nicht so viel dran, was das angeht. Ich überlege gerade bei
MJF. Kein Eddie Kingston. Bei Eddie Kingston finde ich krass. Also nicht, weil er der beste Redner ist, sondern weil er eine Sache schafft, die ich so bei Wrestling eigentlich nicht kenne. dass du das Gefühl hast, das ist gerade echt.
Ja, der ist halt authentisch, ne? Das ist so die große Stärke von dem. Das mag ich ja auch. Also ich würde auch zum Beispiel Jericho da noch mit reinschmeißen, ne? Aber auch da kommt es immer drauf an.
Oh ja, Jericho kann verkaufen.
Ja, der kann auch verkaufen, aber der kann vor allem auch immer sehr gut improvisieren. Das kommt ja auch immer noch mit dazu. Bei WWE, ja, haben wir auch einige, also wie jemand wie einen Seth Rollins. Ich finde auch, dass ein Roman Reigns inzwischen da durchaus als guter Redner durchgeht, wo wir lange Zeit gesagt haben, so, der ist echt schlimm. Ich finde, der hat aber, seitdem er da seinen Charakter-Twist vollzogen hat, auch da ist es eine andere Runde gegangen. Und wir müssen da vielleicht auch Kevin Owens noch oben dran denken, wenn der mal freie Bahn hat. So, nächste Frage. Wer ist für euch der beste noch aktive Storyteller in einem Match? Kai.
Oh, in einem Match. Was man sehr loben muss, gerade in der Hangman-Kenny Omega-Fehde, was ein Hangman mit seinem Gesicht erzählen kann. Das finde ich sehr stark. Oder generell, also was er mit seinem Blick erzählen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich glaube wirklich, wer der beste Storyteller im Ring ist, würde ich auch einen MJF nennen. Weil er eben diesen Hass mitbringt, weil er es eben schafft, nicht nur sich zu präsentieren, sondern auch seinen Gegner sehr, sehr gut aussehen zu lassen. Und das ist, glaube ich, mit die beste Fähigkeit, die du haben kannst, dass jemand nicht nur selber gut wirkt, sondern auch noch seinen anderen gegenüber mit auf ein anderes Podest hebt.
David?
Ich nehme mal drei. Es geht um aktive Storyteller in einem Match. Also Storyteller allgemein würde ich andere nennen, aber innerhalb eines Matches sind es bei mir die Young Bucks. Auf jeden Fall, das sind zwei. Deswegen eine Gruppierung. Weil die schaffen mir in Matches eine Geschichte zu erzählen. Und zwar sehr oft und zwar sehr gut. Aber wer der beste Storyteller in einem Match ist, ist für mich Adam Page. Wenn es nur um Storyteller gegangen wäre, hätte ich den nicht genannt. Weil ich finde, das kann er nicht so gut wie andere. Aber was er schafft in einem Match, es kann noch so ein belangloses Match sein, der erzählt dir eine Geschichte, die dich fucking jedes Mal packt. Und zwar richtig gut. Und du alles verstehst, was gerade da passiert und was in ihm vorgeht, von Mimik oder sonst was. Da ist er aktuell der Beste für mich.
Ich werfe hier ein paar Namen rein, die ihr es noch nicht genannt habt. Ich werfe einen Bryan Danielson hier mit in den Ring, einfach weil der gehört bei meinen Listen immer rein, egal worum es geht. Cody, den hat der Tobias übrigens auch genannt. Das war sein Kandidat. Den werbe ich auch noch rein. Und ich würde hier auch noch Okada mit reinschmeißen. Der da auf jeden Fall für mich mit dazugehört, natürlich. Weil auch da jede Geschichte oder jedes Match erzählt eine andere Geschichte. Und das macht auch gerade die Okada-Matches ganz, ganz besonders. Genauso auch bei Bryan Danielson, ist es immer noch so, dass jetzt nicht unbedingt im aktuellen Charakter, aber gerade auch in seinen Babyface-Zeiten, auch als Heel, hat er da andere Geschichten erzählt rein durch das, was er da eben im Ring gemacht hat. Und entsprechend packe ich den da auch mit rein. Der David fragt per YouTube, ist Charlotte
was?
Der weibliche John Cena aus den frühen 2010er Jahren, heißt, sie bekommt immer den Titel, wenn sie da ist, gewinnt Matches, die sie nicht gewinnen sollte und begräbt dabei junges Talent, wie meiner Meinung nach Rhea Ripley bei WrestleMania 36. Kai, wie siehst du das?
Ja, schon teilweise. Aber ich glaube, das ist ja auch mit der Grund, warum viele sie nicht mögen. Diese Präsentation, immer da sein, immer die Bells holen. Und trotzdem muss auch sagen, auch ich als bekennender Charlotte-Nichtmöger muss ja trotzdem zugeben, dass sie ja nicht unberechtigt dasteht, ne? Also natürlich greift sich das Spotlight und lässt es auch sehr, sehr selten los. Aber die steht da ja, wie gesagt, nicht ohne Grund. Also die ist ja auch entsprechend gut und kann ja auch Frauen präsentieren. Und ich glaube, auch viele Frauen können an ihr wachsen oder an der Art, wie man dann mit ihr kämpft. Ja, also ich finde trotzdem, dass das hier nach Vergleich passt.
David, passt auch für dich?
Ja, leider total. Und das sehe ich noch ein bisschen härter als Kai. Also zum einen, sie steht zu Recht da oben. Sie ist auch meiner Meinung nach die beste Wrestlerin. Aber zum einen kriegt sie einfach viel zu oft ein Belt. Und was ich aber noch schlimmer finde, ist, dass ich einfach viel zu oft habe bei Fäden, dass es den Moment gibt, wo man auch einfach mal verlieren muss, um den anderen over zu bringen. Und in immer dieser Art Matches sie trotzdem gewinnt. Also Rhea Ripley ist halt ein Beispiel, aber das ist halt öfters der Fall. Und deswegen kann ich auch verstehen, weshalb da dieser Frust ist. Ein Champion ist für mich nicht unbedingt, oder sagen wir, die beste Wrestlerin der Welt ist nicht unbedingt die beste Wrestlerin der Welt, weil sie 48.000 Mal den Titel hält, sondern weil sie einmal den Titel hält und dann richtig stark oder mehrfach, aber vor allen Dingen, weil sie einfach abliefert. Und man sieht ja, dass sie die Beste ist. Aber die Titel sind für mich unnötig und deswegen frustriert es und vor allen Dingen manche Siege gegenüber Talents, die aufstrebend sind oder die halt davor sind, diesen letzten Step zu machen, den die eigentlich brauchen. Und du gibst den jedes Mal nicht. Das ist schwierig.
Wobei man da auch natürlich sagen muss, das ist nicht ihre Schuld, ne? Das ist eher die Schuld.
Das nicht, aber ich glaube schon, ich kenne sie nicht, aber ich glaube schon, dass eine Charlotte da auch gut Einfluss drauf nimmt oder beziehungsweise klar sagt, wie sie was gerne hätte. Ob sie das immer kriegt, weiß ich nicht, aber Cena hat das damals auch gemacht. Also so sympathisch er sein mag, aber ist ja schon bekannt und da hat er sich auch in Interviews zu geäußert, dass er halt manchmal Backstage ein Veto eingesetzt hat, dass er halt beispielsweise sagte bei Nexus, ey, es wäre gut, wenn ich gewinne. Lass mich das bitte machen.
Ja, aus heutiger Sicht war das vielleicht auch die richtige Wahl. Der Sebastian hat noch gefragt, wie seht ihr eigentlich Triple H's Weg an die Macht? Viele Jahre waren Anschuldigungen zu hören, er hätte sich hochgeschlafen und Stephanie sei sein Ticket in die oberen Machtgefüge der WWE gewesen. David, wie siehst du das?
Hochgeschlafen finde ich in dem Zusammenhang falsch, weil hochgeschlafen wäre für mich, ich vögel mich quasi nach oben und die Person ist mir egal. Dann muss man die Person nicht heiraten und 80 Kinder mit ihr haben und ich glaube auch, dass die wirklich miteinander happy sind. Das ist der falsche Vergleich, aber Triple H ist definitiv jemand, der, sagen wir mal, opportunistisch seine Situation oder Vitamin B-Faktoren ausgenutzt hat oder halt für sich genutzt hat. Sei es halt anfangs, dass ein Shawn Michaels ihn mitgezogen hat mit The Click und dann mit Stephanie, dass er halt natürlich immer mehr Draht zu Vince hat.
Wobei man sagen muss, dass diese Beziehung zu Stephanie auch ein hohes Risiko gewesen ist, ne? Was passiert denn, wenn die Beziehung auseinandergeht? Was passiert denn, wenn er Scheiße gebaut hätte da auf dem Weg? Was wäre denn gewesen, wenn die sich so unsicher gewesen sind? Dann hätte sie sich doch quasi einen neuen Job suchen müssen, oder?
Ja, oder bis dahin so viel Geld verdienen, dass es halt irrelevant ist. Aber ich glaube.
Ja, aber du weißt, was ich meine. So eine aktuelle, wenn jetzt mal das, die waren ja noch
junge Leute. Ja, natürlich Leute, kann auch sein, du datest mit ihr und sie ist mega unhappy und sperrt sich an bei ihrem Papa.
Genau.
Das kann dann ordentlich nach hinten losgehen. Ich glaube aber, auch wenn ich ihn nicht kenne, das ist einfach nur vom Gefühl her, in dem Moment denkst du da, glaube ich, nicht dran. Ich glaube nicht, dass du in dem Moment denkst, ja, ich date jetzt gerade die Tochter vom Chef, sondern einfach, ey, ich finde die gerade echt toll. Und da passt es und also ich finde es auch so gesehen nicht so verwerflich, das klingt halt immer doof, wenn du Vitamin B ausnutzt, weil warum denn nicht? Die Frage ist halt nur, ob du das halt nicht nur ausnutzt, sondern halt dich auch beweist in dem Bereich. Du musst ja, wenn du, was weiß ich, du bist mit jemandem zusammen, mit einer Frau und ihr Papa hat eine riesige Firma und du hast irgendwie die Möglichkeit, da reinzukommen. Alles schön und gut, aber wenn du in den Job scheiße bist, bringt es dir auch nichts.
Also man muss nämlich da auch sagen, dass Triple H natürlich auf seinem Weg an die Macht ja quasi auch hart dafür gearbeitet hat. Also schaut euch mal die Matches an, um 99, 2000, bis zu seiner ersten großen Verletzung. Dann,
ja, oder als er bestraft wurde.
Ja, ja.
Als einer beim Curtain Call und der hat danach die Matches, der hat, egal was man ihn hat machen lassen, der hat alles durchgezogen.
Ja, also der war da eben auch zu der Zeit einer der Besten, das muss man ganz klar sagen. Und klar, natürlich der Weg dann weiter ins Management und so, klar kann man das sagen, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass da auch ein gewisses Risiko mit dabei gewesen ist. Und
ich glaube auch nicht, dass Vince irgendjemanden ins Management hebt, den er nicht vertraut.
Das kommt auch noch mit dazu. Aber ich glaube, dass da jetzt einfach so darauf runterzubrechen, das ist zu einfach. Und dass Triple H genauso wie das viele andere gemacht haben, seine Macht auch Backstage verwendet hat, um quasi, oder sein Standing, was er sich dann auch bis zu einem gewissen Grad erarbeitet hat, um diese Position zu halten. Auch das gehört zum Wrestling bis zu einem gewissen Maße auch dazu. Und dass er da auch sich nicht nur Freunde gemacht hat, auch das gehört damit dazu. Ist natürlich jemand, der Backstage-Politics betrieben hat, ganz klar. Das haben wir auch schon diverse Male gesprochen. Aber im Ring war er auch jemand, der sich den Arsch aufgerissen hat für die Company. Und das darf man auch nicht vergessen. Kai, möchtest du noch was dazu sagen, wenn die alten Männer hier diskutieren?
Nee, ihr habt alles gesagt. Also.
Ja. Geil, hat nur Pimpern gehört. Ey, geil.
Hab ich aber Headlock reingeschlafen.
Genau.
Hat gar nicht so viel Bock gemacht.
Viel Spaß mit Olaf gehabt.
Genau das. Der, warte mal, wer ist das jetzt hier? Das ist der Ultimate Warrior nochmal. Der hat eine ganze Reihe geschickt. Welche Wrestler-Typen mögt ihr überhaupt nicht? Also Moveset, Gear und so weiter, Kai.
Ich überlege immer, ob man Wardlow ein anderes Gear geben sollte.
Also ich mag das total. Was habt ihr überhaupt damit?
Nichts, was hilft. Also ich finde, der Typ hat ja schon einen krassen Körper und ich frage mich, ob der bedrohlicher wirken würde in der Buchse oder ob der dumm aussehen würde. Das kann nämlich auch sein.
Oder ob der kleiner aussehen würde
als oder jetzt. Oder der kleiner aussehen würde.
Die Roman Reigns.
Oder ob er häufiger mal diesen, ich mache jetzt die Powerbomb und dann mache ich aber die Straps runter Move machen sollte.
Ja, das ist doch cool.
Ja, also das finde ich ganz gut, aber.
Aber die Frage war ein anderer, Wrestler-Typen.
Ja, ja, aber so, weil da steht jetzt auch wegen Gear, deswegen. Und da musste ich gerade an Wardlow denken.
Okay.
Und, ja. Also, ich kann das nicht so verallgemeinern, weil ich liebe ja zum Beispiel auch einen Thatcher, aber ich kann im Gegensatz zum Olf nichts anfangen mit so 110% technischem Wrestling. So, das mag ich mal, aber mir geht da jetzt nicht so einer ab. Wie dem Olf. Ich will lieber Highflyer und coole Spots wie Jeff Hardy.
Ja.
Ja. Das ist meine Antwort.
Okay. David.
Ich mag bei Frauen dieses Tussi-Gimmick nicht. Also sowohl optisch vom Gear her, als auch dann im Match dieses kennst du auch noch aus der Divenzeit, so dieses Slappen die ganze Zeit.
Oder halt Carmella.
Tiffany Stratton.
Ja, oder halt, ja, sagen wir einfach, Carmella trifft schon sehr gut, sowohl vom Gia auch, wenn es ihr steht.
Aber Tiffany Stratton ist wirklich das Gimmick, also von NXT. Das ist ja wirklich dieses Papas Tochter.
Ja.
Ja, das finde ich sehr, sehr schwierig bei Frauen. Ich werde auch niemals verstehen, warum man irgendwie ein Tussi-Gimmick macht. Bei Kerlen, was ich halt gar nicht mag, sind so vom Moveset her, die Big Mans, die halt einen Move machen, aber der halt meistens so einfach nur ein Body Slam, ein Schlag, ein Tritt.
Der Kali-Chop.
Und dann ewig warten. Und dann einfach nichts passiert. Und am besten dann posieren. Und das mag ich einfach gar nicht. Das finde ich schrecklich. Bei den Gears, bei Kerlen, das finde ich da schlimm. Ich überlege gerade. Fällt mir nichts. Ich mag nicht, wenn jemand ein Jäckchen anhat wie Jeff Hardy. Das finde ich absolut schrecklich. Dann nimm dir ein schwarzes Unterhemd, da siehst du immer muskulös aus, jo, passt. Aber nicht dieses hautenge Neopren-Ding, als wenn du jetzt gleich tauchen gehst.
Ich lasse den Jeff Hardy in Ruhe, doch.
Nee, ich mag Jeff Hardy, aber der soll halt einfach ein Unterhemd anziehen.
Passend zur nächsten Frage, was ist für euch der Stereotyp eines Wrestlers? Das ist nämlich irgendwie so ein Muckibuden-Typ in so einem Unterhemd, weißt du?
Und
so
nasse Haare.
Generic Tough Guy, ja. Genau. Ja. Jeder möchte ein generic Tough Guy einfach sein, eine ganze Zeit lang. Jeder will so sein wie Steve Austin, aber.
Das siehst du aber auch im Gesicht immer. Die sind halt, die haben meistens so diese Bodybuilder-Figur, aber auch die Bodybuilder-Frisur.
Die so Bodybuilder-Frisur.
Ja, also Seiten kurz. Genau, Seiten ganz kurz, oben relativ kurz. Kein Bart. Das ist so diese Standardoptik und wo du manchmal so Jobber hast, wo du einfach weißt, nee, das ist nix. Ja.
Das ist ja wirklich anerkannt, denn man kann zum Friseur gehen und sagen, Seiten auf Olaf Bleich, und dann macht er die super kurz.
Ja. Was? Ich bin gerade, glaube ich, der Letzte, der die Seiten kurz hat.
Nee, weil das ist ja der Bezug, weil du sehr, sehr kurz bist als Mensch
selbst. Ah, oh Gott. Der Gag war zu weit.
David hat's verstanden. Du bist einfach nur nicht, du hast nicht genug Hirn, um diesen Gag zu verstehen.
Dafür macht er sich die Haare nass wie jeder Wrestler.
Stimmt. Bei Olaf mit so Babyöl und nassen Haaren.
Oh, ich hasse das, wenn die Wrestler rauskommen und du einfach siehst, wie das Öl noch runterläuft.
Ja. Oh, was ich übrigens auch nicht mag.
Jetzt artet's hier aus, okay. Ja.
Der selbstbräune Einsatz eines MJFs.
Ja, also ich glaube mittlerweile, das ist ein Running Gag.
Ich glaube,
der macht mit Absicht. Ja. Also die Hände, die können.
Die Hände, das ist nicht mehr normal.
Aber wir müssen jedes Mal lachen. Ich glaube, das macht er mittlerweile. Wurde ja schon mal in der Promo erwähnt.
Ja, ich glaube.
Ich glaube, das mit den Händen macht er mittlerweile mit Absicht.
Also es würde mich wundern, wenn nicht.
Wo es krass ist, ist ein Triple H damals. Der hatte immer dieses Bronzespray. Und Sarah und ich werden nie vergessen. Es gab ein Pay-per-View, da kam der raus und der sah aus wie eine Statue. Das war übel.
Eieiei. Ich glaube, wir machen jetzt noch hier noch ein paar. Wir haben noch so ein paar.
Was hast du denn, Olaf?
Ja, was?
Ich habe gerade. Ich
finde, Olaf hasst halt nichts. Er ist so diplomatisch.
Der Generic Tough Guy. Der Generic Tough Guy ist das Langweiligste, was du haben kannst. T-Shirt Wrestler. Das Schlimmste, was du haben kannst. Deswegen habe ich auch nach wie vor noch ein Problem mit Sting, weil ich finde, Sting sollte ein besseres Outfit kriegen. Ich will nicht, dass der im T-Shirt durch die
Gegend soll der einen String tragen oder was?
Nee, aber der soll halt kein T-Shirt Sting tragen. Mach dem irgendwie ein vernünftiges Kostüm, was der tragen kann, aber mach dem halt eben kein nicht einfach ein T-Shirt. T-Shirt-Wrestler sind halt Leute, die offensichtlich nicht genug trainiert haben, um dann noch oben ohne zu wrestlen.
Ja, der Mann ist irgendwie 60 oder
ja,
so.
Ja, dann soll er eben
ich würde ihm einen Hoodie geben, dass er eine Kapuze hat.
Ja, unbedingt. Was ist denn ein Hoodie?
Kennst du Hoodie nicht?
Hoodie. Ja. Ein Hoodie.
Hallo, ich bin ein alter Mann, ich spreche Sachen eh immer falsch aus.
David war früher bei den Filthy Animals, wäre es noch.
So, und damit haben wir es wieder geschafft. Willkommen bei Headlock, dem Mobbing-Podcast.
Sarah, mir ist ein bisschen kalt, kannst du mir den Hoodie geben?
Ich lasse mich gleich erstmal waschen, ey. Ich fühle mich dreckig.
Ja. Der Ultimate Warrior hat noch ein paar andere Fragen gestellt. Die können wir jetzt aber schnell machen hier. Von welchem All-Star 50 plus würdet ihr gerne noch ein Match sehen? Welcher All-Star wird noch eins bestreiten? Ist eine ältere Frage, weil inzwischen wissen wir, dass Ric Flair zum Beispiel noch mal in den Ring steigen wird.
Ja, super geil.
So, David, dann darfst du auch dran. Welchem All-Star willst du noch mal
ein
Match sehen?
Keiner.
Shawn Michaels?
Also, weil nein. Ja, okay, scheiße. Shawn Michaels gegen manche Wrestler, das Problem ist halt, er könnte es immer noch, glaube ich. Gib ihm einen guten Gegner, da würde ich leider Gottes wahrscheinlich sagen, jo, nehme ich. Aber ansonsten Singles-Matches auf keinen Fall. Ich finde, beim Sting zeigt man, wie man es richtig macht. Pack ihn mal immer irgendwie in so Multiman-Matches rein, ein bisschen Spot, jo. Aber generell ist 50 plus immer für mich das Alter, wo ich denke, lass es doch.
Kai?
Ja, ich auch gar keinen. Also ja. Das ist wirklich das Alter, wo ich sage, lass es sein.
Ich schließe mich eurer Meinung an. Findet ihr, also das fragt der David, findet ihr Danhausen auch very nice und very evil? Ich feiere ihn.
Ja, Kai? Mögen wir. Haben wir auch in der Trivia besprochen.
Genau. David?
Ich muss dazu sagen, dass ich kannte ihn vorher, Sarah nicht. Und ich habe nur bei Sarah gemerkt, dass sie anfangs nur verstört guckte. Nach dem dritten Auftritt sagte die, ja, wie mag ich den? Ja, okay, da hat er es geschafft. Ja, finde ich auch. Guter Typ.
Okay.
Very evil, aber very nice.
Der Lerippitz fragt noch, seid ihr früher eigentlich in so Fantasy-Wrestling-Promotions tätig gewesen? David?
Nein.
Kai?
Ich auch nicht.
Ich schon, ich hatte sogar meine eigene.
Wundert mich einfach null.
Ja, natürlich nicht. Da hat er doch wahrscheinlich noch irgendwie eigene Kommentatoren-Sachen gemacht, Videos, weil er hat ja Videotrading gemacht. Damals, ja. Videokassetten, man kennt
natürlich habe ich Videokassetten zusammengestellt. Was denkst du denn? Alter. Wir hatten zwei Videorekorder, da habe ich über Best-Offs zusammengestellt, klar.
Du hattest echt zu viel Freizeit.
Ah, ich finde das süß. Ich mag das.
Das habe ich ja nicht gemacht, als ich 24 gewesen bin, sondern da war ich halt irgendwie 10. Da war 10.
Ich 20. Habe ich letzte Woche gemacht mit meinen zwei Videorekorder.
Deswegen konnte ich die podcasten.
Olaf fährt gar nicht in Urlaub, der spendet eine Woche ein und macht wieder Fantasy-Booking.
Mit so einer alten H8-Kamera.
Ja. Alter Schwede. Der David S. fragt noch, habt ihr auf Pro7 Max die WWE-Biografien gesehen und wie fandet ihr sie? Habt ihr die geschaut, David?
Nein, ich gucke keinen Pro7 Max.
Okay. Kai?
Ich habe keinen Pro7 Max.
Es wird immer schlimmer.
Ich glaube auch.
Der eine guckt nicht, der andere hat nicht. Jetzt kommst du, Olaf, du, der andere will nicht.
Ich hab's auch nicht gesehen. Wir haben auch eine Frage bekommen, ob wir Triple Mania gesehen haben. Habe ich auch nicht gesehen. Also, leider keine Zeit für gehabt aktuell. Nein. Der Straight Edge Darby Allen Fan hat noch gefragt, was haltet ihr eigentlich von Marina Shafir bei AEW?
Boah, also die wurde ja so gefährlich präsentiert und dann war das Match auch mit Jade Cargill, war's, glaube ich, ne?
Glaub ja.
Gar nicht mal so geil und man hat auch gemerkt, dass die recht charakter- und charismalos ist.
Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, da fehlt halt irgendwie noch ein bisschen was, ne? Da braucht noch ein bisschen. David, wie siehst du das?
Wie sage ich das nett? Also eine Kellogg's-Packung hat mehr Ausstrahlung. Das ist einfach schwierig. Du präsentierst sie als Gefahr, als dominant und stark und denkst einfach nur so, irgendwie funktioniert da gerade gar nichts oder es wirkt auf mich nicht so und die Ausstrahlung ist einfach, dass die Halle auch tot wird. Und da fehlt einfach noch sehr, sehr viel. Mal gucken, wo es hingeht.
Jo, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Der David fragt noch, also der David ja, ohne S. Ey,
David ist aber heute richtig präsent.
Ja, ja, wir haben Doppel-David, David S. und den anderen David. Der hat gefragt, was sind eure Top 3 Entrances? Also vielleicht sind es Top 3, ich glaube, dann überlegen wir uns hier tot. Aber habt ihr Lieblings-Entrance, frage ich jetzt einfach mal Kai.
CM Punk natürlich, aber in der WWE-Version, weil das besser geschnitten ist.
Ja, das David, ist viel zu lang anfangs bei AEW.
Genau, das kommt nicht zum, also da ist ein. Ja,
da hast du den Bass, die ersten Töne, ja, und dann so, jetzt muss ich erstmal warten, bis er rauskommt.
Ja, genau, da ist so ein Block zu viel drin. Das sage ich jetzt in meiner Musik-Dummkopfhaftigkeit. Ja, ja, ja. Was sich natürlich ganz krass an mein Herz gespielt hat, weil es mich überrascht hat, war der CM Punk Entrance zu seinem Ring of Honor-Ding, das fand ich super krass. Ich mag noch Jeff Hardy mit No More Words, also nicht dieses Hardy Boys Dingsbums, sondern wirklich den 2009er Jeff Hardy. Mhm. Das kann ich mir auch immer angucken, das mag ich super gerne, gerade mit dem Abzappeln und Pyro. Ja gut, und dann gibt's halt noch so von früher Klassiker, ne? Also so ein Shawn Michaels ist unhatebar, ein Undertaker ist, also das ist, ne, so, sondergleichen. Solche Sachen natürlich. So jetzt komplett aus dem Kopf raus.
David, hast du was zu ergänzen?
Ich liebe den Undertaker-Entrance, wo er bei WrestleMania rauskommt und überall diese Hände sind von unten.
Ja.
Wo er da quasi durch die Souls geht. Ich liebe die Entrances von Shawn Michaels gegen Undertaker bei WrestleMania, wo der eine aus dem Himmel kommt, das war das erste.
Ja.
Und der andere aus der Hölle aufersteht. CM Punk, Money in the Bank-Entrance, einfach nur wegen
der Crowd.
Also. Brauchen wir nichts sagen. Was eigentlich auch einer meiner Top-Entrances ist, Guilty Pleasure, Enter Sandman, One Night Stand, was es leider im Network nicht mit der Musik gibt, was absolut krank ist, weil das ist einer der geilsten Entrances ever, wenn einfach Sandman rauskommt, du siehst diese Plauze, die er hat, am Ende, weil er halt so voller Bier ist und das T-Shirt an ihm klebt und der auch hacke stramm wirkt, wenn er unten ankommt. Aber ich mag das einfach.
Ganz kurz dazu, zu Entrances, die nicht so auf Network sind, wo Taker bei WrestleMania zu Ain't No Grave von Johnny Cash rauskommt.
Ja.
Ist auch mega.
Und haben sie das abgeändert?
Ja, das ist auf Network nicht so.
Wow.
Ja. Ja. Ihr habt schon so viele genannt.
Die Ex noch, Entschuldigung, die Ex immer.
Ich mag auch sehr gern, also ich mag sehr gern den Cody-Entrance, muss ich auch dazu sagen. Ich habe mir auch den ersten Double or Nothing-Entrance damals gegen Dustin Rhodes sehr oft angeschaut.
Oh ja.
Mit dem Thron. Gut. Das war ein geiler Moment, da habe ich echt auch Gänsehaut bekommen. Ansonsten habe ich so Klassiker, ne? Also ihr habt schon ganz viele genannt. Bei mir ist auch der Warrior-Entrance von WrestleMania 6, liebe ich auch ohne Ende.
Weil er diesen langen Weg einfach läuft.
Genau.
Alle anderen kommen mit der Wagen und der läuft einfach.
Genau, und war schon total müde, als er am Ring angekommen ist. Genau das. Ja.
noch ganz, ganz wichtige Honorable Mention. Der wirkliche Walter Ringkampf-Entrance.
Oh ja.
Der wirkliche Ilya Dragunov-Entrance.
Ja, bei Karat.
Ja.
Das ist im Übrigen auch ein Video, was ich mir bestimmt schon 30 Mal angeschaut habe.
Ja, ich auch.
Das geht wirklich immer. Wer es noch nicht gemacht hat, angucken.
Genau.
Ja.
Dann mache ich jetzt mal hier so ganz langsam den Deckel drauf. Wir haben noch von dem Bradsch, haben wir noch so einen deutschen Frageblock gestellt bekommen. Da sind wir ja eigentlich alle, also ihr beide zumindest ja gar nicht mehr so drin. Oder Kai, wie ist aktuell dein Bezug zum deutschen Wrestling? Der ist ja inzwischen auch recht abgekühlt, oder?
Ich habe Karten für WXW in Oberhausen gekauft.
Jetzt für Shortcut.
Für Broken Rules. Oh. Und muss die verkaufen, weil ich meine Termine nicht habe. Also wenn jemand Karten braucht, gerne bei mir melden. Ich gebe die auch für günstiger ab, als sie eigentlich kosten.
Was ist denn eigentlich mit Shortcut?
Ja, da fahre ich hin.
Okay, dann komme ich mich auch.
Das ist gut.
So. Dann stelle ich zumindest mal eine Frage, die der Bradge gestellt hat, oder zwei. Eine geht direkt an mich, deswegen beantworte ich die als Abschluss, weil ich ein mieser Egomane bin. Der fragt nämlich, denkt ihr, es gibt eine Chance, Christian Jacobi noch einmal zurück im Wrestling-Geschäft zu sehen? Meiner Meinung nach ist auch die aktuelle WXW-Entwicklung mit seinem Weggang verbunden und ich glaube, es hat der WXW nicht gut getan. Kai, kurz und knapp.
Nee, glaube ich nicht, dass er noch mal zurückkommt.
Ja. Glaub ich auch nicht, dass das passieren wird. Leider.
Ich glaube es auch nicht.
David glaubt's auch nicht, habe ich gehört.
Ja. Ich kann mal nur als Außenstehender sagen, der nicht der riesige WXW-Fanboy ist, dass WXW damals dabei war, mich zum Fanboy zu machen und einfach für mich mittlerweile absolut egal ist.
Ja, also die hatten mich als Fanboy und ist mir jetzt auch mittlerweile absolut egal.
So ist
ich gehe da jetzt hin, um bei Shortcut Leute zu treffen, die Headlock hören.
Das ist auch
um immer, zu trinken.
Und Schönste. Natürlich, um mir mit sehr guten Freunden einen reinzulöten.
Genau. Und dann fragt der Bratsch noch an mich und dann noch eine spezielle, etwas persönlichere Frage an Olaf. Du hast ja schon für WXW gearbeitet und aber auch mit den Stars der WWE Interviews geführt. Aber gerade im Hinblick auf WXW, wie ist das da so, mit den Jungs abzuhängen? Es gibt ja das Sprichwort, treffe niemals deinen Helden. Das ist für WXW vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wie war das, die Wrestler auch ein Stückweise persönlich kennenzulernen hinter der Bühne, alle locker chillig oder auch mal so Gedanken wie, oh Mann, hätte nie gedacht, dass du so ein Arsch bist.
Jetzt kannst du erzählen, wie Walter deine Brust knallblau geschlagen hat, weil du blöde Fragen gestellt hast.
Nee, also Walter war tatsächlich jemand, mit dem habe ich mich nicht auf Anhieb gut verstanden. Walter ist jemand, der braucht, bis du mit dem auftaust. Walter war meine erste Conversation, die ich damals gemacht habe, und wir kannten uns halt gar nicht. Und das hat wirklich gebraucht, bis er aufgetaut ist. Und dann haben wir ja irgendwann, da haben wir uns dann so ein bisschen besser kennengelernt. Ich habe den jetzt ja auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen oder gesprochen oder so. Irgendwann haben wir so eine Doku gemacht, wo man mir vorher so Pi mal Daumen gesagt hat, was passieren soll. Und dann ist das ausgeartet, ähnlich wie so ein Headlock-Podcast. Und dann haben wir, glaube ich, in diesem Aufnahmeraum, also sowieso zwei Knastis, haben wir dann da, ich glaube, statt anderthalb angepeilten Stunden haben wir, glaube ich, 4 Stunden da gesessen. Und es ist super geil geworden, so ein Interview, Doku-Geschichte, die wir dann da für WXW Now gemacht haben. Und da, an dem Punkt habe ich das Gefühl gehabt, so, jetzt sind wir cool miteinander, ne? Aber klar, du hast halt so, wie Menschen nun mal sind, ne? Die einen sind zugänglicher, die anderen sind nicht so zugänglich. Bei manchen, gerade wenn du ja als Interviewer tätig bist, ich kannte die ja sehr oft nicht, ne? Da bin ich ja dann auch einfach mal ins kalte Wasser geschmissen worden, nach dem Motto, ja, guck mal, wie er mit den Leuten klarkommt. Und das hat ein Großteil der Dinge sehr gut funktioniert und dass die Leute da aus sich rausgekommen sind und auch eine recht gute Beziehung zu mir gehabt haben. Du hast aber auch manchmal so Interviews gehabt, wo du gemerkt hast, dass da so eine gewisse Barriere gewesen ist. Zum Beispiel PCO, super respektvoller Typ, aber du hast halt gemerkt, dass der auch so eine professionelle Wand in dem Moment zu mir aufgebaut hat. Ne? Und der hat halt seine Geschichte erzählt, das war dann gut, aber das war eher für ihn so ein Paycheck, den er auch mitgenommen hat, quasi auf dem Weg dahin. Ne? Ansonsten, meine Lieblings-Conversation oder Interviews, die ich gemacht habe, sind nach wie vor Tim Thatcher, war halt mega geil, weil ich genau das erwartet habe, was hier so steht. Also ich habe wirklich gedacht, das ist so ein schweigsamer Typ und der hat mich ja gleich am Anfang verarscht. Ne? Da hing er dann ja so auf dem Stuhl, ich kam da an und er so, hey, Mr. Thatcher, we're gonna do the interview today. Und er so, oh, you're gonna have to work really hard today. I'm not the most talkative person, you know. Und dann ich so, okay. Und alle anderen um mich herum halt so, hihihihi. Und ich wusste nicht, was ich da zu erwarten hatte. Und dann war der halt einfach super gechillt. Und mit dem hätte ich wirklich ewig lang sprechen können. Und super, super netter Typ. Ne? Und ansonsten auch die meisten, mit denen ich da so gearbeitet habe, bin ich gut mit klargekommen. Also egal, ob es jetzt irgendwie ein Bad Bones John Klinger gewesen ist oder ein Pete Bouncer, mit dem ich mich immer gut verstanden habe, Bobby Ganz oder auch andere Leute. Bei WWE-Wrestlern ist es dann immer eine andere Geschichte, weil da bist du ja wirklich nur so eine Nummer eigentlich gefühlt. Ne? Da hast du so 10 Minuten, wenn es hochkommt, dann stellst du deine Fragen, aber du hast keine Zeit, da so eine persönliche Beziehung zu aufzubauen. Deswegen ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Wobei
aber auch da, glaube ich, sehr unterschiedlich ist. Wir haben ja auch ein paar WWE-Interviews gehabt und bei uns war es auf jeden Fall zum Beispiel so, dass Drew McIntyre total rausgestochen ist.
Positiv oder negativ?
Total positiv. Ja, oder einfach, das war während der Corona-Zeit und der natürlich bei WWE hast du immer jemanden im Hintergrund, der sagte, nur noch 2 Minuten, nur noch 3. Und dann hat du einfach eiskalt gesagt, nee, wir reden gerade noch.
Ja.
Und der war richtig nett. Also das war so kein Frage, dann ja kurze Antwort, sondern das war halt ein Gespräch und der hat sogar selber Gegenfragen gestellt.
Das ist immer, ja, das ist immer nett.
Wir gucken also, da so und du hast das Gefühl, ey, der ist ein echt netter Typ.
Ja. Deswegen, also die meisten sind dann natürlich auch Profis. Also ich habe eigentlich kaum Leute gehabt, mit denen ich mich jetzt nicht so gut verstanden habe. Ich weiß, mit Speedball und Mike Bailey habe ich nicht die beste Beziehung gehabt. Irgendwie, da habe ich die falschen Fragen gestellt, vielleicht mal auch zu unterschiedlich oder so. Keine Ahnung. Eigentlich ein netter Typ und so, aber wir waren da nicht auf einer Wellenlänge. Aber das ist auch vollkommen normal, wenn du so viele Interviews machst, dann kannst du nicht mit jedem Best Buddy sein und das ist dann immer so.
Und du hattest mit Paul Heyman auch, ne?
Ich hab mit Paul Heyman, das war mega witzig.
Ja, das steht mir auch so vor.
Ja, der hat ja dann, der ist ja so gekonnt, der meandert halt eben immer zwischen, also A ist der jemand, der geht persönlich auf dich ein, und zugleich ist er dann ja so ein bisschen in Charakter, aber auch so ein bisschen frei. Und das ist ganz merkwürdig, wenn du mit dem sprichst, weil manchmal weißt du nicht so, ist das jetzt die Person, die da gerade mit dir redet, oder ist das jetzt Paul Heyman, der Anwalt, in Anführungsstrichen, ne?
Ich glaube, der macht ja auch voll den Spaß draus. Der achtet wahrscheinlich richtig auf Reaktionen, so Finger. Kauft er mir das gerade ab?
Ja, ja. Ja, und ich weiß halt, dass er bei mir, bei diesem, also ich habe ja zweimal Paul Heyman interviewt, einmal per Telefon, einmal persönlich. Und habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Beim Telefoninterview habe ich ja irgendwas abgefuckt, weil ich da irgendwie die falsche Nummer gedrückt hatte. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich glaube, ich war das. Und dann hat er gesagt, thank you, at least you're accepting your own failure oder sonst irgendwas, ne? Und hat mich da so gelobt, genauso auch wie er dann, wie ich dann gesagt habe, dass ich mich doch an bei diesem WrestleMania 32 Interview habe ich mich noch dran, habe ich ihn drauf angesprochen, an die alten WCW-Zeiten. Und dass ich mir das damals angeschaut habe und an die alten ECW-Zeiten und so. Und dann hat er mich so angeguckt, so, ah ja, wie alt bist du denn? Ich so, ja, da war ich halt irgendwie, warte mal, es war 32, wenn es 38, das heißt, da war ich irgendwie so 36, 37 um den Dreh. Und dann hat er auch gesagt, ah, das ist ja, ne, hast dich ja gut gehalten. Und da war er halt so ein bisschen gelöster in dem Augenblick. Und dann kam halt da halt auch echt ein witziges Foto raus. Vor allem, was daran lag, dass er eben seinen Paul Heyman-Blick gemacht hat und ich der komische Journalist gewesen bin, der der kleine Maulwurf-T-Shirt angehabt hat. So, genug von mir erzählt. Das war was fürs Ego zu streichen.
Genau, bald interviewen wir dich.
Ja, mach mal.
Vor der Kamera.
Wer ist das letzte?
Unser Held.
Der Mastermind, wie der Lere Pitz so schön geschrieben gesungen hat.
Vergiss das. Kann es eigentlich sein, dass Ulf irgendwie mittlerweile komplett durchdreht?
Ja, das Ego ist zu groß.
Ja, reicht jetzt auch. Ihr seid beide entlassen, ich mache das ab jetzt hier alleine.
Hallo zu Ulflog, der Olaf-Gleich-Podcast.
Genau das.
Und im Urlaub kommt er wieder an, von wegen, hör mal, könnt ihr was machen? Genau.
Ja, ganz kurz, wenn er irgendwas hochladen, nix.
Kannst du einfach mal klarstellen, einfach mal richtig auflaufen lassen.
Genau das. Ja, nee, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle, glaube ich, ganz gut durch. Wir hatten eigentlich gesagt 1,5 Stunden, wir sind schon wieder ein bisschen drüber, aber das passt schon. David, möchtest du noch was sagen?
Na, 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 baby, give it up.
Komm, wir kriegen David immer mehr zum Singen. Bald haben wir ihn für Judas.
Ja, ich glaube
auch. Das Problem ist, der Text ist zu kompliziert und ich habe eh den Sprachfehler, den ich nicht rauskriege. Das mache ich niemals. Mal davon ab, dass ich einfach so schief singe, dass irgendwie jede Katze rollig wird.
Kai, möchtest du was sagen?
Jetzt musst du auch singen.
Jetzt ich glaube, das kann ich nicht mehr tippen.
Mach ein Schalke-Lied.
Kann ich nicht mehr toppen. Tippen kann ich sehr gut im Tippspiel. Da gewinne ich nämlich.
Genau.
Mach doch irgendein Lied, mein Gott.
So, ich bin raus. Wir hören uns zur Review von AEW Double or Nothing wieder, dann auch hier in lustiger Runde.
Wenn Olaf singt.
Wenn Olaf singt, aber der will jetzt gerade nicht singen, sondern der macht jetzt hier den Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ich höre immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast, wenn ich Lust auf Pro-Wrestling-Podcast hab. Ich höre immer wieder Headlock, den Pro-Wrestling-Podcast.